wenn sie nicht genug 100er Schilder hätten, vielleicht könnten sie noch ein paar 80er oder 90er aufstellen. Könnte man sich vielleicht erstmal so
das
behelfen.
Das ist überhaupt die Idee.
Es ist Dienstag, der 12. April 2022. Daktü hat 30 Follower bei TikTok. Ein vierwöchiger Provinzaufenthalt. Für die einen ist es Urlaub, für die anderen die längste Kabinettssitzung der Welt. Besondere Krisen erfordern eben besondere Maßnahmen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktü. Ihr hört Königin von Deutschland. Die linksgrün-liberal versiffte Wochenschau.
Sie besitzt einen Mantel aus echten Teddybären. Und mit ihm kann sie sogar fliegen, schreibt sie jedenfalls. Ich bin froh, dass sie heute nicht ausgeflogen ist und stattdessen mit mir Podcast macht. Hi, liebe Tine.
Er ist der hipste Doktor der Welt, denn er hat die Seiten auf Null und er stellt Rudi Völler in den Schatten. Ich freue mich, dass ich heute auch mal wieder mit ihm klären kann, wo der Frosch die Locken hat. Hi, Doktor.
Wo hat denn der Frosch die Locken?
Keine Ahnung, ich habe das noch nie irgendwie rausgefunden.
Ich möchte das übrigens aufklären. Ich bin nicht auf Null an den Seiten, ich bin auf 3.
Geringverdiener.
Und was ist
Seiten
damit?
Auf Geringverdiener.
Was es damit auf sich hat, das werden wir alle vielleicht noch im Laufe des Tages als in einem Video erfahren.
Oha.
Ja. Aber erstmal, lass erstmal quatschen.
Genau, lass uns mal quatschen über die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Die da wären Schlagzeuger.
Regierende.
Ehrliche.
Schaffner.
Kontagionisten.
Und Honigchips.
Sehr schön.
Aber zuerst, wie immer, das Königin von Deutschland Twitter-Trendbarometer.
Das ich jetzt sofort aufschlage.
Wir besprechen die obersten 3 Trends bei Twitter, so sie uns wohlgesonnen sind und wir in unseren Hirnen oder unsere Hirne uns etwas bereitlegen zum Besprechen.
Wahnsinn. Twitter-Trend
Nummer
1.
Wie ich das jetzt überbrückt habe, bis du dein Handy in Gang gebracht hast.
Ich habe mich kurz ausgeblendet.
Was ich ein Blödsinn labern kann, während
du... Ich hab einen guten Bullshit-Filter. Ja. Trend Nummer 1 ist Anne Spiegel.
Tatsächlich, Anne Spiegel, Trend Krass. Nummer 1. Mhm. Ja, als wir die Folge vorbereitet haben hier, haben wir gesagt, es wäre doch mal eine gute Idee, eine Zwischenbilanz der Bundesregierung nach 125 Tagen zu ziehen. Und der Dr. Bauer hat nachgeguckt, ob Anne Spiegel noch im Amt ist und hat gesehen, ja, sie ist noch im Amt und hat dann was vorbereitet zu ihr. Und nur um dann mitten in meinem Vorbereitungsskript lesen zu müssen, Anne Spiegel ist zurückgetreten.
Genau, die ist zurückgetreten, ja.
Ja, können wir den Teil schon mal vorziehen, was ich da besprechen wollte. Mhm. Findest du, sie musste zurücktreten?
Nee, aber sie hat ja schon ziemlich viel Hate bekommen, ne? Für die Tatsache, dass wohl, also so viel habe ich mitbekommen. Ich muss irgendwie jetzt gerade so ein bisschen dazu sagen, ich mache momentan so ein bisschen Social Media Detox mal wieder. Das heißt, nicht komplett verzichten, aber bedeutend weniger als sonst. Und das, was ich mitbekommen habe, war jetzt eigentlich nur, dass sie angefeindet wurde, weil sie während der Flutkatastrophe im Urlaub war. Oder im Urlaub gefahren ist.
Also das hat schon früher angefangen, dass sie im Kreuzfeuer der Kritik stand. Sie hat auch schon zu dieser Flutkatastrophe im Ahrtal, als sie ja selber noch zuständige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war, hat sie oder wurden von ihr persönliche Nachrichten, SMS oder was, geleakt, aus denen zu entnehmen war, dass ihr alleroberstes Interesse mal war, gut dazustehen, ne, bei ihren Statements, die sie da abliefert. Also es ging da um die Abstimmung von Statements scheinbar und ihr war immer sehr dran gelegen, da immer gut auszusehen und dass das auch alles richtig gegendert wird. Und das erwartet man eigentlich nicht von einer Ministerin im Krisenmodus. Hm. Nach der schlimmsten Umweltkatastrophe, die das Land seit wahrscheinlich ein paar hundert Jahren heimgesucht hat. Da sollte sowas eher sekundär sein. Da, also das war alles schon da, dass das passiert in Rheinland-Pfalz. Da hat man, glaube ich, bundesweit relativ wenig mitbekommen. Also ich habe jedenfalls da nichts mitbekommen davon. Und wenn, dann ging es das eine Ohr rein, das andere wieder raus. Und jetzt hat natürlich diese Urlaubsdebatte eingeschlagen wie eine Bombe. Es war ja so, dass gerade erst eine Ministerin der Konkurrenz entsorgt wurde, nämlich in Nordrhein-Westfalen. Frau, wie hieß sie, hat auch einen Doppelnamen. Die dortige, jetzt muss ich überlegen, was für eine Ministerin die war. War es nicht auch Umwelt? Bin mir nicht sicher. Jedenfalls hat die auch Urlaub gemacht. Bei der war es noch schlimmer irgendwie. Sie ist nach Malle geflogen, um dort noch mit einigen engen Mitarbeitern den und, glaube ich, sogar Kabinettskollegen den Geburtstag ihres Mannes zu feiern. Auf Malle schön mit einer Party. Und die musste dann auch zurücktreten. Hein, hieß sie Hein Zimmermann oder so. Irgendwas mit Hein, Hein irgendwas. So, und das hat natürlich den Hendrik Wüst, der sich ja gerade mitten im Wahlkampf in NRW befindet, arg in Bedrängnis gebracht. Und jetzt musste die CDU ja irgendwie zurückschießen. Und dann hat man, dann kam dieser Urlaub, diese Urlaubsaffäre von Anne Spiegel natürlich wie ein gefundenes Fressen. Und da ist natürlich vor allem aus Reihen der CDU, aus allen Rohren geschossen worden, die man da aufzubieten hatte. Ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Affäre. Einerseits stimme ich der Kritik zu 100% zu, wenn ich sage, das ist kein Krisenmodus, ne, dass man hier Nachrichten hin und her stimmt und Statements abstimmt, ob man jetzt selber möglichst gut dabei dasteht. Ne, da hätte ich mir ein bisschen mehr Hemdsärmeligkeit gewünscht. Und auch in Urlaub zu fliegen oder fahren, das weiß ich gar nicht, was davon sie gemacht hat, ist natürlich auch keine gute Idee. Allerdings, wenn man von Ministern auch in der Krise, wir sind ja seit 2 Jahren in der Krise, wenn man von Ministern erwartet, die ganze Zeit dann keinen Urlaub zu machen, dann ist ein Ministeramt mit einer Familie nicht vereinbar. Und wollen wir nicht alle, dass auch Familienoberhäupter in Ministerämter kommen? Mütter und auch Väter. Wollen wir das nicht? Also ich will das, ja, und ich finde, dann darf man auch zumindest nicht pauschal sagen, nee, hier war gerade ein Hochwasser, dann hast du aber da zu sein.
Mhm.
Ich finde, wichtiger wäre es dann eben eine Vertretungsregelung zu haben, dass es auch stellvertretende Minister gibt, die dann das Haus leiten und die auch in Krisensituationen dann vor Ort sein können und die Amtsgeschäfte zu 100% wahrnehmen können. Das fände ich sinnvoller. Und ja, das alles wäre nicht so weit gekommen, wenn man das schon gleich besser kommuniziert hätte. Und es ist ja noch, also Samstag oder Sonntag in der Pressekonferenz bei Phoenix Live, da ist ihr auch dann noch so ein Lapsus passiert. Da hat sie erzählt, wie das war und erklärt, warum sie in Urlaub musste. Ihr Mann war krank und die 4 Kinder haben so unter Corona gelitten. Da musste sie einfach 4 Wochen Urlaub machen. Ne? Also wie wirkt denn das schon auf Leute, die sich vielleicht 4 Wochen Urlaub nicht leisten können und die auch 4 Kinder haben? So, und dann hat sie gedacht, das wäre eine Aufzeichnung. Hat sie so laut gedacht, so jetzt muss ich ja irgendwie den Sack noch zumachen. Wie mache ich denn das? Ach ja, ich bitte aufrichtig um Entschuldigung. Ich habe es falsch gemacht, es war ein Fehler.
Was?
Das noch so mit den Worten vorne dran, wie kriege ich da jetzt den Sack noch zu? Naja, dann mache ich schnell noch eine Entschuldigung.
Ah, shit.
Also das war einfach, das hat jeglichen politischen Fingerspitzengefühls vollkommen gefehlt. Also ich glaube, spätestens nach dieser Pressekonferenz war der Rücktritt unausweichlich.
Ja.
Hättest du sie gern weiter im Amt gehabt?
Ach, was habe ich denn da zu melden? Also,
ich frage dich.
Also ich sehe es so wie du oder ähnlich wie du. Ich weiß, aber ich denke mir so oft, das sind ja auch irgendwie nur Menschen. Manchmal, klar, das ist ein dummer Auftritt und keine Ahnung, was sie dazu bewogen hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich finde, das ist jetzt, ja. Ich finde, jeder hat irgendwie so eine Chance verdient, wenn er nicht gerade aus der AfD kommt. Ja. Deswegen.
Die haben überhaupt nichts verdient.
Deswegen pass auf, weil es passt jetzt auch ganz gut dazu. Twitter-Trend Nummer 2 ist am Tor. Ich frage mich halt bei solchen Sachen immer, was fällt schwerer ins Gewicht, ne? Wenn da irgendwelche krassen Affären sind. Ich glaube, es geht jetzt darum, dass halt auch von anderer Seite gefordert wird, dass Amthor auch zurücktreten soll, ne? Und da hat sich ja auch ein paar sehr krasse oder krassere Fehltritte erlaubt, als nur in Urlaub zu fahren.
Ja, waren wir ein bisschen lobbymäßig unterwegs, aber sollen das?
Ja, eben, weißt Billy, du, und dann ist das
der
sowas,
ist ja auch noch jung, ne? Der kann das ja auch noch gar nicht so wissen.
Nee, aber das ist sowas, ich finde, da muss man doch immer so ein bisschen abwägen, ne? Also, was ist jetzt wirklich krass schlimm? Und was ist was, wo du sagst, jo, also, das war jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich, ne? Ja.
Ja, also, gibt es eine neue Affäre um den Amthor oder werden da Sachen wieder aufgewärmt?
Nee, da wird aufgewärmt. Also, hier in den Tweets.
Das mag ich auch nicht, ne?
Aufwärmen?
Ja, ich habe da heute Morgen auch schon wieder Sachen gelesen. Ja, die CDU macht ja gerade, als hätte sie nie eine Maskenaffäre gehabt. Ich glaube, dass man sollte das Ganze parteiunabhängig sehen und vielleicht sogar auch namenunabhängig sehen und einfach gucken, was haben die Leute für einen Bockmist gemacht oder was haben sie nicht für einen Bockmist gemacht. Der Ampel hätte schon länger weggehört, ja.
Ja, ja, eben. Also ganz unabhängig davon, ja.
Aber der Amthor ist auch kein Minister.
Wohl wahr. Guck mal, sollen wir ein bisschen Abwechslung reinbringen mit
Twitter-Trend? Bisschen K-Pop.
Nix da K-Pop. Twitter, da ist gar nichts los mit denen momentan. Was ist denn da? Kriegt man nichts mehr mit. Twitter-Trend Nummer 3 kommt aus dem Sport. Mats Hummels. Was ist denn mit dem? Das ist ein Fußballer, ne? Oder?
Ich weiß, dass der Fußballer ist, das ist aber ganz genau alles, was ich über den weiß.
Hey, was passiert?
Hat er sich geoutet?
Guck mal.
Hat er Corona? Und vergessen, sich vorher impfen zu lassen?
Ist er fremdgegangen?
Fremdgegangen? Mit mir nicht?
Egal.
Wir wissen es nicht.
Nee.
Wir können es auch nicht rausfinden.
Irgendwas aus seinem Liebesleben.
Das ist ja interessant.
Ah, okay. Irgendwie wohl so eine Seitenaffäre. Ja.
Auswärtsspiel.
Ja, keine Ahnung. Genau. Ja. So, das war alles aus den Twitter-Trends.
Ja, haben wir. Also immerhin einen von drei haben wir heute. Waren vorbereitet,
Mal
genagelt.
Genau.
Richtig.
Ja.
So, nach den Trends kommt der Rückblick.
Ja, genau. Du hast da was an Feedback bekommen.
Ich habe
das
ein furchtbares
mich zuerst,
Feedback bekommen.
Ja, ich habe Angst gekriegt, als du es mir weitergeleitet hast.
Ja.
Mir ist kurz das Herzchen in die Hose gerutscht.
Unser Stammhörer Thomas hat uns der Verbreitung von Fake News bezichtigt. Ja, ich zitiere, mit Entsetzen musste ich feststellen, dass in eurem Podcast zunehmend Fehlinformationen verbreitet werden. Und dann hat er angefangen, aufzuzählen. Etwa in der Folge, in der er über den Tatort Prometheus ne? Eher. Mhm. Etwa in der Folge, in der über den Tatort Prometheus gesprochen wurde, mitnichten wurde mit den Personen Frau Muster und Herr Mann Quentin Tarantino zitiert, sondern man bezog sich auf Man in Black. Mhm. Hast du Man in Black gesehen?
Ja, klar.
Ich nämlich nicht.
Soll ich dich mal blitzdenken?
Achso, du hast aber den Tatort nicht gesehen.
Nee.
Spiel.
Du hast nicht Men in Black geguckt?
Nein.
Was bist denn du für einer?
Weiß ich nicht, hat mich nicht interessiert.
Tatort-Gucker, du.
Ja, guck lieber sonntagsabends Tatort. Gestern übrigens, ganz großartiger Tatort wieder. Borowski, den mag ich sehr. Ui. Und hat gespielt beim Fehmarn-Festival. Mhm. 1970, letztes Konzert von Jimi Hendrix.
Ui.
Ein paar Wochen, ich glaube 2 Wochen später ist er gestorben. Mhm. Und erstes Konzert von Tonsteine Scherben. Und Tonsteine Scherben waren auch die letzte Band, die gespielt hat. 4 Lieder und danach brannte alles.
Verrückt, ey.
Unter anderem, weil Rio Reiser aufgerufen hat, alles in Brand zu stecken. Weil die Konzertveranstalter sind mit dem Geld abgehauen, die Bands wurden nicht bezahlt. Die Hells Angels waren Sicherheitsbeauftragte, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und das hat alles nicht so geklappt. Und dann war von Love and Peace nicht mehr so viel übrig. Und es gibt ein paar sehr lustige Schilderungen, wo dann die Scherben erzählen, dass sie mit ihrem Bus dann abgehauen sind und entgegengekommen sind, die ganzen Feuerwehrautos aus der ganzen Umgebung.
Weißt du, was ich immer so schön finde, wie du dich so freuen kannst, immer sowas von Rio Reiser oder Tonsteine Scherben da in unsere Folgen, in jede Folge reinzupacken.
Sei froh, dass ich die Phase hinter mir habe, in der ich immer mit Tokotronic-Zitaten geantwortet habe.
Ja, da bin ich froh. Aber wir könnten mal irgendwie so ein kleines Preisausschreiben machen irgendwie, in welcher Folge, in welcher Minute sagt Dr. Bauer, wie oft Tonsteine Scherben oder Rio Reiser?
Sagt Dr. Bauer nichts über Tonsteine Scherben oder Rio Reiser? Das wäre vielleicht schwierig. Einfacher.
Ja. Schwierig einfach. Ja, okay, gut, ja.
Mhm. So, also den Punkt, das mag sein, dass man sich da auf Men in Black bezog. Lieber Thomas, da hast du wahrscheinlich recht. Wir können es nicht überprüfen. Ich kenne Men in Black nicht, Tina kennt den Tatort nicht.
Ja.
Du kennst beides, du wirst recht haben. Aber jetzt kommt's, beste Schlagzeuger der Welt. Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, Dave Grohl ist der beste Schlagzeuger der Welt, der beste lebende Schlagzeuger der Welt, habe ich extra gesagt. Mhm. Und da sagt er, nee. Mein Lieber, das stimmt nicht. Und gibt mir dann ein paar Links, ein paar YouTube-Links mit ausgewählten Stücken seiner Lieblingsschlagzeuger. Und die habe ich mir alle angeguckt und ich gebe ihm recht, das sind ganz, ganz fantastische Schlagzeuger. Und wir haben die sogar in die Shownotes gepackt. Die hast du mir zwar zwischendurch mal gelöscht aus Versehen, aber ich konnte sie wiederherstellen, die Links.
Oh.
Gott sei Dank. Und zwar findet Thomas Danny Carey von Tool als den besten lebenden Schlagzeuger, glaube ich, dicht gefolgt von Gavin Harrison von unter anderem Porcupine Tree. Habe ich ja angeguckt, sind super, aber das sind eben so technische Schlagzeuger, ne? Mhm. Die halt alle Techniken perfekt beherrschen und dann auch ja so super geile Dynamiken machen und auch super viel spielen können. Aber die sind mir alle zu kontrolliert. Und dann als besten Schlagzeuger ever, der aber leider im vorletzten Jahr gestorben ist, nennt er Neil Peart von Rush. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Ich kann aber, also für meinen Geschmack stimme ich trotzdem nicht zu. Ich habe ganz andere Lieblingsschlagzeuger. Ich lege nicht so auf das technische Wert. Ich lege auch Wert darauf, dass mich ein Schlagzeuger unterhält und dass er vor allem Dynamik und dass er mich zum Headbangen bringt. Und das können diese, also ich gehöre zu den Leuten, die zu Tool nicht headbangen können. Ich zähle dann immer mit und so. Und zum Headbangen oder zum Gliedmaßen durch die Gegend schmeißen, bringt mich halt keiner so sehr wie Dave Grohl. Und ich habe auch mal versucht, das rauszufinden, warum das so ist. Und Dave Grohl, also vor allem hier bei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, die Eins, ja, jetzt kommt das Nerd-Gespräch, die Eins kommt bei Dave Grohl immer so ein kleines bisschen verzögert. Also die Eins ist ja immer die erste Zählzeit im Takt. Da, 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 da. Da, 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 da. Und die kommt bei Dave Grohl immer so ein kleines bisschen zu spät, weil der mit seinen Sticks ja immer bis überm Kopf ausholt, um auf die Becken zu hauen.
Nie aufgefallen. Ich höre da was noch mal drauf.
Hör da mal rein. Und das hat auf mich jedenfalls den Effekt, dass die Eins dann noch so, du kommst nicht genau auf die Eins, ne, sondern du fällst in die Eins hinein.
Geil, so als, ein Impact.
Genau, und das, cool. Das gibt dem Ganzen noch viel mehr Power, finde ich. Vor allem eben bei so Dingern. Und dann ist er einfach unglaublich kreativ. Ich habe zu meinen drei Schlagzeugern, zwei Verstorbene werde ich gleich noch nennen, auch Links in die Shownotes gepackt. Und von Dave Grohl habe ich gar nichts von Nirvana reingetan, sondern von Queens of the Stone Age, No One Knows, weil ich das sein Meisterstück finde. Für diese Platte hat ja Dave Grohl bei Queens of the Stone Age Schlagzeug gespielt. Und ich hatte sogar das Vergnügen, die in der Formation live zu sehen. Und das ist... Es ist auch eine Live-Aufnahme. Dave Grohl guckt die ganze Zeit so böse, wie er wahrscheinlich niemals vorher und auch seitdem niemals mehr in seinem Leben geguckt hat. Und als wollte er es einfach wissen. Und er spielt auch genauso Schlagzeug, als wollte er es einfach wissen. Ganz, ganz großartig. Meine absoluten Favoriten, aber beste Schlagzeuger ever, sind leider beide schon tot. Das eine ist Keith Moon von The Who, natürlich. Der Clown am Schlagzeug, ganz großartiger Entertainer und immer nur am Rühren, aber trotzdem ein super Gefühl für Song und Zählzeiten. Und also der kann gleichzeitig rühren und grooven, was also total einzigartig ist, finde ich. Und natürlich der allergrößte aller Zeiten, John Bonham von Led Zeppelin. Da wird mir auch niemand ernsthaft widersprechen wollen, dass John Bonham das Schlagzeugspiel revolutioniert hat. Und ohne John Bonham wird es einen Danny Carey von Tool und einen Gavin Harrison von Porcupine Tree nicht geben. Denn John Bonham hat ja das Schlagzeugspiel modernisiert, eben weg von diesem Rühren und ja, weiß ich nicht, wie ich sagen soll, hin zu diesem powervollen, modernen Rockschlagzeug. Das hat John Bonham gemacht und deshalb ist er für mich der größte Rockschlagzeuger aller Zeiten. Ja, schon lang gestorben. Und Led Zeppelin haben sich dann auch folgerichtig aufgelöst nach seinem Tod. Genauso wie The Who sich aufgelöst haben nach dem Tod von Keith Moon. Beide waren die ersten Bandmitglieder, die gestorben sind. Ich weiß gar nicht, woran John Bonham gestorben ist. Weißt du das? Mm-mm. Keith Moon hat sich kaputt gesoffen.
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Auch zu The Who und Led Zeppelin habe ich jeweils ein Video in die Shownotes gepackt, von dem ich denke, dass man da ganz gut sieht, was ich meine. Und lieber Thomas, vielleicht kannst du es damit auch nachvollziehen. Ich bedanke mich aber trotzdem natürlich für die Videos, die du geschickt hast. Ich habe sie mir angeguckt und werde mir, glaube ich, auch noch mehr von den Herren reinziehen. Das macht nämlich auch Spaß. Ich war.
Mein Lieblingsdrummer ist mein Sohn.
Das ist auch gut.
Ja.
Und was macht der besonders gut?
Der macht besonders gut Krach.
Krach?
Ja, der macht, hat das drauf. Der hat vielleicht auch die Eins ein bisschen verzögert. Keine Ahnung.
Kommt er vielleicht nach Dave Grohl?
Ja. Oder nach der Mutter. Keine Ahnung.
Hat die auch die Eins verzögert?
Vielleicht in mancher Hinsicht. Ja.
Naja.
Okay, lassen wir das.
Die lassen fällt das. Auch immer in die erste Zählzeit. Mit der Tür ins Haus.
Genau. Ja, aber mit Rums.
Und frag nicht. Mhm. Sagt man so im Hochdeutschen eigentlich auch. Und frag nicht wie. Oder frag ist das nicht saarländisch? Nach
Sonnenschein. Ja, doch.
Natürlich. Saarländisch. Ist das saarländisch?
Nee. Nee.
Und froh nicht. So, aber.
Jetzt
weiter
aber.
Geht's.
Ja. Wir hast du dir krass uns. Arbeit gemacht hier, ne?
Ja, habe ich mir krass Arbeit gemacht, habe die Namen aller Kabinettsmitglieder in ein Dokument gepastet.
Wahnsinniger.
Habe ein Dokument gesucht, in dem drin steht die 100-Tage-Bilanz der Bundesregierung, wo dann jeder, wie bei so Reporten von Fußballspielen, wo dann jeder Spieler einzeln bewertet wird, wurde dort jedes Regierungsmitglied einzeln bewertet. Und genau das werden wir jetzt auch tun in unserer Zwischenbilanz nach 125 Tagen der neuen Bundesregierung. 100-Tage-Bilanz zieht jeder. Wir machen die Bilanz nach 125 Tagen. Sollen wir vorwärts oder ja, wir gehen vorwärts auch durch, ne, so wie wir es aufgeschrieben haben. Zuerst der Bundeskanzler Olaf Scholz. Mhm. Klammer auf, SPD, Klammer zu.
Ja.
Was fällt dir ein? Was fällt dir als allererstes ein, wenn ich den Namen Olaf Scholz sage?
Abwesenheit.
Mhm. Mir fällt immer zuerst irgendwie ein, wie klein der ist.
Ist der so klein?
Auch nicht. Der ist ziemlich klein.
Naja, also Größe ist ja relativ, ne? Keine Ahnung, für mich ist der wahrscheinlich groß.
Ich könnte mir vorstellen, dass er für dich ungefähr so
gleich groß ist.
Nee. Vielleicht ein bisschen. Aber das soll uns auch hier nicht zu sehr beschäftigen. Nee. Ja, Abwesenheit.
Also das ist so spontan das Erste, was mir einfällt. Abwesenheit.
Ist ja im Moment auch, ich glaube, vor allem Volodymyr Zelensky würde sich wünschen, dass Scholz sich ein bisschen mehr reinhängt.
Mhm. Ja, wo treibt er sich rum? Ich glaube, der ist wahrscheinlich jetzt auch sehr aktiv mit Wahlkampf noch beschäftigt, ne? In den Ländern.
Ja. Hm. Was haben wir denn? Mecklenburg-Vorpommern? Nee.
NRW?
NRW auf jeden Fall, aber noch.
Schleswig-Holstein.
Ach, Schleswig-Holstein, ja, richtig. Hm. Ja, stimmt, hat uns ja in der letzten Woche der Cedric erzählt. Hm,
genau. Ja, also an sich glaube ich, dass es ein sehr besonderer Mensch ist. Ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass er im richtigen Amt ist.
Findest du?
Ja, ich nie. Doch, ich finde schon, aber ich finde, vielleicht bin ich auch momentan so ein bisschen sehr auf dem Neutraltrip, das kann sein, aber ich finde halt, es sind momentan so viele Punkte, die auf so einen Politiker einströmen oder Politikerin einströmen. Ich glaube, es da jedem recht zu machen und alles richtig zu machen, ist sauschwer.
Ja, also man muss fairerweise natürlich sagen, dass diese ersten 100 Tage dieser Bundesregierung die hammerhärtesten 100 Tage einer Bundesregierung ever waren. Weil hier direkt von der einen Jahrhundertkrise in die nächste Jahrhundertkrise geschleimert. Und das ist schon heftig, ne? Mhm. Und Olaf Holz, auch schön, hatte seinen hellen Moment, oder es war ein Tag, ja, an dem er diese Rede zur Zeitenwende getan hat, an dem er gesagt hat, wir wollen jetzt hier, wir können uns nicht mehr zurücklehnen in vermeintlicher Sicherheit, wir müssen jetzt unser Schicksal auch militärisch wieder in die eigenen Hände nehmen, wir müssen einen Sonderetat zur Bundeswehr von 100 Milliarden Euro auflegen, hat er vorher nur mit dem Lindner abgestimmt, sonst mit keinem, wenn das stimmt, was man hört. Und wir werden das 2%-Ziel der NATO wieder einhalten, also 2% des Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investieren, jedes Jahr. damit, also das war eine echte Zeitenwende, die er da angekündigt hat. Vorher war man immer noch so gefangen in dem Nachkriegsgedanken, von Deutschlands Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen, Frieden als das oberste Gebot, ne? Und das hat der Kanzler korrigiert jetzt und hat Sicherheit an die oberste Stelle gestellt, was ihm überwiegend positiv ausgelegt wurde, was ich ihm auch positiv auslegen würde, dass er da Initiative ergriffen hat. Mhm. Und da waren dann die Kommentare so, ja, er ist endlich im Amt angekommen. Und deshalb lesen sich die 100-Tage-Bilanzen der Bundesregierung auch alle sehr positiv. Denn das war kurz vor Ablauf der 100-Tage-Frist, dass er diese Rede gehalten hat. Aber was ist seitdem passiert? Nichts. Man hat den Ukrainern mal ein paar Helme angeboten und ein paar Waffen, veraltete Waffensysteme aus Beständen der DDR, und hat die aber, glaube ich, noch nicht mal vollständig geliefert. Und geschweige denn, dass man da irgendwie mal hingefahren ist und mal geguckt hat. Jetzt übers Wochenende war Boris Johnson da und hat gezeigt, wie es geht. Ursula von der Leyen war da, hat auch gezeigt, wie es geht. Fand ich übrigens großartig von ihr, ne, dass sie vor irgendeinem, nee, sie war gar nicht die erste Regierungschefin, sie ist ja auch keine Regierungschefin, sie ist, was ist denn sie? Ja, europäische Regierungschefin, kann man schon sagen. Es waren, glaube ich, 3 Regierungschefs mal vorher da, der polnische und noch 2 andere, weiß ich nicht. Jedenfalls darf es nicht sein, dass, oder weiß ich nicht, darf es sein, dass Scholz noch nicht da war. Also Wahlkampf kann ja keine Ausrede sein. Da kann er auch nach Malle zu einem 70. fahren und sich besaufen. Oder seiner Familie mal einen Urlaub gönnen.
Ja, schwierig.
Man weiß natürlich nie so zu 1000%, was hinter den Kulissen läuft.
Ja, weißt du, ich denke mir, das ist ja kein dummer Mensch, ne? Und es ist ja auch kein asozialer Mensch. Es wird Gründe geben. Oh Gott, bin ich diplomatisch heute. Kotzt mich gerade selbst an. Aber was willst du jetzt sagen? Willst du jetzt sagen, er müsste dort antanzen und weißt du?
Ja, und die Fronten klären. Ne, weil du, wenn er ja von hier die Fronten klären würde, dann glaube ich, wäre die Kritik gar nicht so groß. Ich hab heute zum ersten Mal wieder seit langer, langer Zeit einen Podcast gehört, und zwar den von Micky Beisenherz.
Ja.
Apokalypse und Filterkaffee. Und da sagt Micky Beisenherz, ist sehr treffend, der Scholz telefoniert wahrscheinlich lieber mit dem Putin als mit dem Zelensky, weil von dem Zelensky wird er erstmal angeschnauzt, was das hier soll. Und der Putin hält erstmal eine Stunde Monolog. Und ja, also dieses weichgespülte Embargo. Also nichts Halbes und nichts Ganzes auf der einen Seite, und dann auf der anderen Seite Schrott in die Ukraine liefern, dass man sich bloß nicht irgendwie angreifbar macht, ne? Natürlich könnte man leistungsfähigere Waffen in die Ukraine liefern, aber dann setzt man sich der Gefahr aus, dass Putin irgendwann anruft und sagt, was soll denn das?
So ist es. Also ich denke,
Streit,
es
ist so, haben.
Ja, eben. Und das ist mit so viel Fingerspitzengefühl zu machen, solche Aufgaben. Deswegen, ich mag da momentan noch keine Interpretationen irgendwie reinsetzen in das Verhalten. Weißt du?
Ja, aber andere, also Johnson macht es ja auch.
Ja, Johnson macht aber auch andere Sachen. Also,
das ist vielleicht das erste Mal, dass ich Johnson als Positivbeispiel für irgendwas...
Ich wollte das gerade sagen, also ich, ich möchte das jetzt nicht irgendwie so in eine Linie und dann irgendwie mit der Messlatte drüber gehen. Nee.
Ja.
Ja. Also ich ich weiß nicht, ob es nicht noch einfach, das hört sich jetzt scheiße an, aber ob es nicht vielleicht einfach zu früh ist, da irgendwie eine Meinung drüber zu haben, wie das Verhalten des Bundeskanzlers gerade in dieser Situation ist. Es ist einfach eine Scheißsituation, in der du wirklich mit Fingerspitzengefühl agieren musst. Und ein Johnson, der macht das halt wie der Elefant im Porzellanladen. Weißt du, was da in 1-2 Wochen los ist? Weißt du?
Ja, also natürlich ist mir auch im Zweifel wichtiger, was geschichtlich da passiert, ob der Konflikt entschärft oder befeuert wird.
Richtig, ja.
Das ist mir wichtiger, als was am nächsten Morgen in der Bild-Zeitung steht. Mhm. Ganz klar. Aber es geht auch um Gesten, glaube ich, auch in der Weltpolitik.
Klar, natürlich.
Und Olaf Scholz ist kein Mann von Gesten. Ich finde auch nach wie vor, das fand ich auch schon vor der Wahl, dass Olaf Scholz nicht das Format für Kanzler hat.
Weil
er diese Gesten nicht kann. Weil er kein guter Redner ist.
Aber muss er das sein? Also ich kenne noch einen, der da in der Bundesregierung ist. Der ist top, der Mann, aber der ist auch halt auch ein beschissener Redner.
Ja, also es kommt gleich jemand, es kommen noch mehrere Personen, die ich für den besseren Kanzler oder, Spoiler, die bessere Kanzlerin halten würde. Die machen einen viel besseren Job, obwohl die auch genauso natürlich zu kämpfen haben mit der Krisensituation. So, und eins müssen wir sagen jetzt hier gleich, vollkommener Griff ins Klo war diese Quälerei mit der Impfpflicht, die allerdings nun jetzt nicht mehr kommen wird. Und wo man auch jetzt nicht mehr sagen kann, ja, mach mal halt einen neuen Anlauf. Denn wenn du mal gesagt hast, wir machen das ohne Fraktionszwang als Gewissensentscheidung, dann kannst du nicht 4 Wochen später kommen und sagen, ja, hier haben wir jetzt einen Regierungsentwurf und stimmt mal hier mit Fraktionszwang nochmal zu schnell.
Nee,
also das Ding ist vom Tisch, das wird es nicht mehr geben.
Ja.
Und das muss man Olaf Scholz persönlich ankreiden. Olaf Scholz ist vorgeprescht, hat sich für die Impfpflicht ins Zeug gelegt, hat es aber nicht hingekriegt, seine eigenen Reihen da geschlossen zu halten. Die FDP ist ausgeschert. Die FDP hat jetzt, der Buschmann hat hier groß erklärt, warum er dem Antrag der Impfpflicht ab 60 nicht zustimmen konnte. Da waren nur ein paar Punkte, die haben ihn noch gestört. Und ich denke, wenn man das gleich alles hinter den Kulissen besprochen hätte, dann hätte man da einen Kompromiss finden können. Wenn dieses Schreiben von Buschmann, das auch der Lindner zum Beispiel unterschrieben hat, also einige FDP-Leute, die gesagt haben, eine Impfpflicht können wir uns schon irgendwie vorstellen, wenn es halt an der und der und der Schraube noch ein bisschen feiner justiert gewesen wäre. Wenn man das alles im Vorhinein gemacht hätte, dann glaube ich, und diese Positionen stimmen so, wie sie da stehen in diesem Schreiben, dann glaube ich, hätte man eine Impfpflicht auch irgendwie hingekriegt als normale Regierungsvorlage oder Vorlage aus den Regierungsfraktionen und hätte darüber ganz normal abstimmen können mit Fraktionszwang und dann hätten wir jetzt eine Impfpflicht, die natürlich abgeschwächt wäre, die ab 60 vielleicht sogar darüber, Postillon hat getitelt, Karl Lauterbach legt jetzt eine neue Vorlage vor, Impfpflicht ab 120 mit Ausnahmetatbeständen, ausnahmsweise darf sie dann auch schon ab 110 gelten, weiß ich nicht, vielleicht für Beschäftigte im Gesundheitssektor, weiß ich nicht.
Die müssen auch so lange arbeiten.
Ja.
Ist so.
Ja. Als Selbstständige, ja.
Ja, auch als Angestellte. Verdienst ja nichts.
Genau, also das Jährchen war länger. Murks. Und
ja.
Im Moment,
allerdings,
da die Zahlen jeden Morgen runtergehen, kriegen wir von dem Murks nichts mit, aber das dicke Ende wird noch kommen und das wird so oder so kommen, das kann sogar, davon bin ich überzeugt, dass die Gefahr nach wie vor besteht, dass wir im Herbst wieder alles zumachen müssen. Wir wissen jetzt nicht, mit was wir es im Herbst zu tun haben werden, wir wissen aber jetzt, dass im Herbst die Zahlen wieder hochgehen werden. Und wenn es dann wieder eine gefährliche Mutante sein wird, dann können wir wieder auf Start gehen und alles wieder von vorne machen.
Ja. Yep.
Dann haben wir die Krankenhäuser wieder voll und haben wieder, ich meine, im Moment haben wir ja auch, die Todeszahlen sind ja noch nicht zurückgegangen. Wir haben konstant, stetig über 300 Tote am Tag und interessiert aber keinen mehr.
Ja, also ich habe, ich meine, dass es sogar steigend ist. Also nicht, nicht gleichbleibend, sondern tatsächlich auch steigend. Die Zahlen sind steigend, was das angeht.
Ja. Also mit einer niedrigen Steigung, also ganz langsam wachsen sie, aber sie sind ja, jedenfalls noch nicht im Fallen und nicht so deutlich wie die Inzidenzwerte fallen. Ich glaube, die Inzidenzwerte, dass die fallen, hat auch damit zu tun, dass natürlich immer weniger Leute zum PCR-Test gehen.
Richtig, ja, denke ich auch.
Ne? Denn wenn die Familie positive Schnelltests hat, dann bleibst du halt zu Hause. Wenn du das irgendwie ohne Nachweis machen kannst, ne? Viele kennen das ja nicht, weil man ja irgendwie einen Krankenschein braucht oder nicht von zu Hause arbeiten kann, was weiß ich. Dann geht das nicht so einfach, aber ich glaube, viele Leute verzichten einfach auf, oder sind halt so asozial und sagen, nee, hier positiver Schnelltest, ich muss aber arbeiten gehen, dann gehe ich halt so.
Ja, glaube ich auch.
Das gibt es auch. So, also die Corona-Politik, irgendwo gelesen, die Corona-Politik ist die offene Flanke der Regierung und ich glaube auch, dass das so ist. In der Corona-Politik wünsche ich mir die alte Bundesregierung zurück mit all den Nasen, die da gesessen haben. Ne? Mit Jens Spahn und mit Angela Merkel, die dann zumindest aber die Richtung vorgegeben hat. Und das passiert im Moment nicht. Kommen wir gleich noch dazu, wenn wir beim Bundesgesundheitsministerium angelangt sind. Aber zuerst, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Stellvertreter des Bundeskanzlers Robert Habeck, Bündnis 90 Die Grünen.
Guter Mann.
Guter Mann. Robert Habeck ist in den letzten beiden Wochen in meiner Gunst erheblich gestiegen.
Na Gott sei Dank.
Weil er sich ehrlich gemacht hat. Aber er ist immer noch nicht da, wo er hingehört, finde ich. Nämlich, also er hat eingesehen, dass er für Wirtschaft zuständig ist. Und er hat eingesehen, dass wir ein Energieversorgungsproblem haben, was zusammenhängt mit der Ukraine-Krise. Und er hat eingesehen, dass das nicht gehen wird, dass wir sagen, ja, dann machen wir halt nur noch Ökostrom. Denn der Ökostrom reicht nicht. Also müssen wir uns irgendwo schmutzig machen. Das hat er erstens eingesehen, was, glaube ich, das hat auf der Straße gelegen, ne? Das musste man einsehen. Aber ich finde, er hat es auch sehr gut verkauft. Er hat sich nämlich wirklich transparent und offen gemacht. Das war diese Lanz-Sendung, in der er ausgeflippt ist und gesagt hat, ja, hier, jetzt fahre ich nach Katar und frage die nach Gas und jeder kritisiert mich, aber habt ihr euch eigentlich mal überlegt, wo euer Öl herkommt, das ihr in eure Autos tankt und wo euer Mett herkommt, das ihr auf das Mettbrötchen schmiert und so. Und hat gesagt, wir hier in der westlichen Welt, wenn wir konsumieren, dann machen wir uns immer schmutzig. Die Frage ist nur, und das ist meine Aufgabe als Wirtschaftsminister. Ich muss gucken, wo mache ich mich am wenigsten schmutzig? Was ist das geringste Übel? Und wenn er dann die Auswahl hat zwischen Katar und Russland als Gaslieferanten, dann wählt er Katar. Und ich finde, da hat er genau den richtigen Ton getroffen. Hast du das gesehen?
Ich habe diesen Ausschnitt.
Ja. Ich habe auch nur den Ausschnitt dieses Einspielers gesehen. Aber das hat gewirkt, das hat gesessen, finde ich.
Ja.
Und da hat er das gemacht, was man machen musste in dieser Situation, was aber, glaube ich, also wo man Format braucht. Und dieser Habeck hätte, also das würde einem Bundeskanzler stehen, ne? Solche Auftritte.
Ja, war ja das, was ich gesagt habe da beim letzten Mal. Ich finde, der hat Kanzlerqualitäten, der Mann.
Eine öffentliche Debatte durch einen Debattenbeitrag auch drehen zu können. Das ist eine Fähigkeit, ich finde, die braucht es als Regierungschef und bei Olaf Scholz habe ich das bisher vermisst. Diese Rede zur Zeitenwende, gut, aber wenn da nichts hinterher kommt, außer dass man 100 Milliarden Euro locker macht, finde ich auch problematisch. So, und er hat eben eingesehen, dass die Energiewende jetzt tatsächlich, also dass die Klimawende erstmal warten muss. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ne? Ich hoffe, dass das schnell wieder dazukommt. Denn man muss eben jetzt die Erneuerbaren ausbauen. Ich habe letztens, das ist schon ein paar Wochen her, als jeder so über die steigenden Spritpreise gemeckert hat, hat die Bahn getwittert, da kommen wir später noch dazu, zu dem Thema Bahn und Twittern, hat die Bahn getwittert, oh, fahrt doch einfach bei uns mit. Wir betreiben unsere Züge mit Ökostrom, wir müssen unsere Preise nicht erhöhen. Das hat auch gesessen und in die Richtung muss es eben gehen. Ne?
Bezahlbar, ja.
Erstens bezahlbar, zweitens klimafreundlich, drittens unabhängig, denn Klimastrom, also zumindest der Strom an sich, ist immer auch unabhängiger Strom, also deutscher Strom. Natürlich musst du irgendwo gucken, wo du die Solarzellen herkriegst. Die kommen auch nicht immer aus den allerunproblematischsten Regionen der Welt. Aber wenn die dann mal hier sind und funktionieren, dann ist das alles made in Germany, was wir hier an Energiewende auf die Straße bringen.
Ja.
Also da bin ich sehr gespannt, was noch kommt und ob er sich da noch einkriegt oder ob er irgendwann so wie so ein Peter Altmaier vollkommen zum Patron der Wirtschaft sich selber degradiert. Das würde ich sehr schade finden. Im Moment finde ich beachtenswert, wie gut er sich in diesem Spannungsfeld bewegt, sag mal so. Und wie offen er sich macht, wie
ich finde, der kann halt
wahnsinnig. Der den Tiger in die Augen guckt.
Ich finde, er kann wahnsinnig gut reden.
Ja.
Das finde ich. Ja, man hört ihm gerne zu.
Wahnsinnig gut reden kann Christian Lindner auch. FDP, Bundesministerium der Finanzen. Aber. Im Gegensatz zu seinen beiden grünen KabinettskollegInnen Baerbock und Habeck, die beide in der Sonntagsfrage im April im Vergleich zu März, glaube ich, beide um die 10% zugelegt haben, hat Christian Lindner 10% verloren. Womit könnte denn das zu tun haben?
Was könnte denn da dahinter stecken?
Dass er ein Honk ist vielleicht.
Ja. Fragt man sich, warum die Zahlen vorher so hoch waren dann.
Und in diesem, es war übrigens vom Deutschlandfunk, was ich da gelesen habe, die 100-Tage-Bilanz, das werde ich auch noch in die Shownotes tun. Erinnere mich bitte daran.
Mach ich.
Da wurden zu den einzelnen Kabinettsmitgliedern, gab es immer eine Überschrift.
Mhm.
Und Christian Lindner war der Einzige, bei dem ich so überhaupt nicht zustimmen konnte. Da steht nämlich der Verlässliche.
Ei.
Ei.
Aha.
Da musste ich echt erstmal lesen, wie das gemeint ist. Und das war so gemeint, dass wenn du den nach Geld fragst, kriegst du das immer. Ne, halt erst diesen Klimafonds, den die Regierung aufgelegt hat, 60 Millionen, was eigentlich mal bewilligt war für Corona-Mittel.
Mm.
Und jetzt das Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden. Und das hat der Lindner immer durchgewunken, obwohl er eigentlich seinen WählerInnen versprochen hat, keine neuen Schulden mehr zu machen.
Mm.
Ah, aber das ist ja alles ganz geschickt eingefädelt. Das wird dann gemacht über irgendwelche Nebenhaushalte. Böse Zungen würden sagen Schattenhaushalte. Da werden Fonds aufgelegt, die eigentlich privat sind und aber von öffentlicher Hand gespeist werden. Und dann gilt das nicht als öffentliche Schulden, sondern als private Schulden und so. So schafft das dann der Lindner trotzdem noch, die Schuldenbremse einzuhalten, aber 160 Milliarden neue Schulden zu machen.
Hm.
Und was wirklich einiges ist, ne? Ich glaube, man hat sich sehr an diese zwei- bis dreistelligen Milliardenbeträge gewöhnt, aber das ist ein Arsch voll Geld.
Ja.
Und ja, hat er eine Position dazu? Nö, er macht es halt irgendwie locker, weil es ist ja sein Job, ne? Mhm. Rechnung zu bezahlen. Also bezahlt er die Rechnung. Ein eigenes Profil habe ich da irgendwie noch nicht erkannt. Das eigene Profil hat er versucht zu entwickeln bei dieser unsäglichen Spritpreisbremse. Ich glaube, zum Einordnen der Spritpreisbremse haben wir schon genug gesagt. Und ich glaube, dass es auch darauf zurückzuführen ist, dass er in der Gunst der WählerInnen so verloren hat jetzt. Also seinen Rumgeeiere einfach. Hm. Spritpreise sind wieder runtergegangen nach der Spritpreisbremse, fragt kein Mensch mehr. Vielleicht ist er in der Nähe, in der nächsten Sonntagsfrage, vielleicht steht er da wieder besser da. Wir dürfen gespannt sein. Aber ich finde, einer der absoluten Loser, und das ist noch nicht mal, weil er FDP-Mitglied ist, kommen gleich noch FDP-Mitglieder, die in meiner Gunst wesentlich besser dastehen als Christian Lindner. Weil Christian Lindner hat bis jetzt nichts geliefert, hat hat halt immer alles bezahlt, ne? Also weiß ich nicht, ob man da zum guter Minister sein muss, immer alle Rechnungen zu bezahlen. Das hat er jedenfalls getan. Und mit diesem einen Alleingang, den er gewagt hat, hat er sich auf die Nase gelegt. Das ist 5 mangelhaft für mich. Also was zu ergänzen?
Nee.
Nee. Gut. Dann geht's weiter. Bundesministerium des Inneren und für Heimat. Nancy Faeser. Nancy Faeser hat sich gleich am Anfang ihrer Amtszeit klar gegen rechts positioniert, was ich gut fand, aber das Echo kam dann direkt, dass man ihr vorgeworfen hat, sich in einigen linken Medien auch mal betätigt zu haben. Man hat ihr vorgeworfen, Kommentare geschrieben zu haben für linksextreme Veröffentlichungen. Ja, mei. Hm. Das war mit Sicherheit nicht geschickt. Sie hat auch keine linksextremen Inhalte da portiert. Also ich, der eher mit dem linken Rand sympathisiert, halte das nicht für verwerflich. Ich kann aber die Kritik tatsächlich nachvollziehen. Eine Innenministerin sollte, glaube ich, auf diesem Felde unbescholten sein. Und jetzt, wo so viele Flüchtlinge kommen, da halte ich sie für etwas zaghaft. Hm. Da hätte ich mir mehr erwartet von ihr. Ergänzungen, Kommentare. Ich hab ein bisschen Angst, dass du einschläfst.
Nein, ich schlafe nicht ein. Ich finde es wahnsinnig interessant, wie du das hier so auseinanderdröselst.
Wenn ich jetzt doziere.
Nee, ja, ich finde einfach, dass du hast einfach, was soll ich dazu sagen? Also du hast da einfach viel, viel mehr Ahnung von als ich. Und bevor ich jetzt was Falsches sage, bin ich einfach still und stimme dir aber auch nicht zu.
Was ich erzähle. Ne?
Nee, aber ich finde es immer so ein bisschen blöd. Das ist so ein bisschen Kindergartenkram, immer dieses, aber die hat mal irgendwann da und da. Und das, ich meine, das haben wir bei Annalena Baerbock mitgekriegt, das haben wir bei keine Ahnung, wie vielen Leuten, die dann irgendwann mal in medialen Mittelpunkt gestanden haben, mitbekommen, das ist so ein Kindergartenkack, ne? Also, die hat aber da mal irgendwann das und das geschrieben. Wie oft hörst du das? Also,
wenn man. Ja, aber also gerade bei so Fachministerien, Innenministerium und Justizministerium, ich finde schon, die sollten, da guckt man ein bisschen genauer hin.
Natürlich guckt man genauer hin, ey, aber hallo, wir waren alle mal jung und brauchten das Geld und
das ist aber ein paar Wochen her.
Ja. Aber das Ding ist einfach, du hast eben auch gesagt, man soll nicht so nachtreten oder nicht nachtragend sein oder so. Ey, das sind alles auch nur Menschen. Weißt du, das ist. Also da ich auch eher zum linken Rand tendiere, kann ich halt sagen, das ist ja nichts, was irgendjemandem jetzt da wehgetan hat, ne? Wohingegen ja, jetzt, ja, wenn jetzt so ein Amthor irgendwie so eine Scheißaktion gebracht hat hier mit, was weiß ich was, mit wem er sich getroffen hat, das ist eine andere Hausnummer.
Ja, natürlich. So. Ich finde das auch nicht, also ich sympathisiere damit und ich habe den Kommentar nicht gelesen, vielleicht war er auch gut. Das Problem dabei ist nur, dass das ihre Arbeit gegen rechts unterminiert und ihre Autorität dort dann einschränkt. Na klar, ne?
Ja.
Sie kann dort halt nicht mehr so frei aufspielen und das finde ich schade.
Das ist schade, ja.
Und deshalb war das ungeschickt. Ich kann auch nicht sagen, dass das falsch war oder dass ich das verurteile. Es war halt blöd. Mhm. Blöd ist noch ein besseres Wort als ungeschickt.
Ja. Ja, da kommen bestimmt noch so ein paar blöde Aktionen ans Tageslicht.
Richtig. Ja. Ja. Und blöd war auch Annalena Baerbock. Was eine geile Überleitung. Hä? Auswärtiges Amt. Annalena Baerbock, Bündnis 90, die Grünen. Ich habe mir nur ein Stichwort aufgeschrieben zu Annalena Baerbock, Versprecher. Annalena Baerbock, ich weiß nicht, ob es die Nervosität ist, die sie manchmal noch hat bei so den ganz großen Auftritten, aber da liefert sie sich schon manchmal noch den einen oder anderen Versprecher, erfindet Fantasieworte oder verwendet falsche Worte, die ihr dann natürlich bei Twitter immer um die Ohren fliegen. Aber das nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Davon abgesehen finde ich, dass Annalena Baerbock die Überfliegerin dieses Kabinetts ist. Sie sie kann es aufnehmen mit den ganz schweren Jungs, ne, mit Russlands Außenminister Dingsbums, mit dem sie sich schon getroffen hat und wo sie Kante gezeigt hat. Das war, bevor die Ukraine-Krise ausgebrochen ist. Lavrov heißt er, Sergej Lavrov. Und sie bewegt sich sehr sicher auf dem, bis auf die paar Versprecher, die sie mal hat, sehr sicher auf internationalem Parkett und sie findet immer den richtigen Ton, finde ich. Mhm. Sie, auch wenn sie solche Themen anspricht, wie zum Beispiel eine feministische Außenpolitik, ne? Und wenn sie dann angegriffen wird aus der CDU, das war ja erwartbar, dass der Merz da drauf einspringt, dann weiß sie sich aber zu verteidigen, hat vor allem immer auch Rückendeckung. Mhm. Und ich glaube, dass das schon auch so ein bisschen vorher abgestimmt ist. Ne? Sie hat ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, in einem Beitrag bei der SZ oder so, was sie für einen Stab um sich hat. Ne? Sie reist auch nur natürlich mit Leuten, die ihr sagen, was sie anzuziehen hat. Ne? Als sie mal auch kurz bevor die Ukraine-Krise losgebrochen ist im Donbass. War es im Donbass oder auf der Krim war es nicht. Irgendwo in der Ostukraine war sie unterwegs mit dieser schwarzen kugelsicheren Weste. Ne? Da hätte sie eigentlich eine Camouflage, also tarnfarbene Weste anziehen sollen. Aber nein, die Style-Beraterin hat oder die weiß ich nicht, wie das heißt, die Kleidungsbeauftragte hat gesagt, nee, wir brauchen da eine schwarze Weste, wir ziehen keine Tarnfarben an, das wirkt dann zu martialisch. Mhm. Zieh du mal das schwarze Ding an und dann, das reicht, wenn du ein Stahlhelm auf dem Kopf hast. Mhm. Und genau, ich weiß noch, als ich dir irgendwann mal geschrieben habe,
ich weiß es auch noch.
Muss mir das peinlich sein, dass ich dieses Foto unheimlich sexy finde. Von Annalena Baerbock mit dieser Weste, ne? Und mit Jeans ist sie da rumgelaufen, durch die vom Krieg zerstörten Gebiete, also das Kriegchen, das damals dort geherrscht hat, ne, mittlerweile ist das Pulverfass explodiert. Mhm. Und trotzdem, also ich weiß nicht, ob, wenn sie es vorher geahnt hätte, was da für eine Krise kommt, ob sie es dann gemacht hätte, aber sie macht es einfach nur toll, finde ich. Und ich glaube sogar ihre ärgsten Kritiker, ich habe da so Leute in der Bubble, die dann so welche sind und auf den Versprechern rumreiten und sagen, man muss sich ja schämen für so eine Außenministerin. Aber ich glaube, selbst die sind in den letzten Wochen verstummt. Und ich glaube, selbst die sind froh, dass man da so jemand hat auf dem Posten.
Ja, ich finde, das hat sich aber auch schon in diesen Kanzlerduellen abgezeichnet, dass die da echt was drauf hat, fand ich. Also auch rhetorisch, auch wenn sie irgendwelche Versprecher hat, who cares, ne?
Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Kante noch gewünscht.
Bei den Duellen meinst du jetzt?
Ja.
Ja, aber ich finde...
Triellen.
Oh Gott, stimmt, es war Triell. Ich habe das Wort schon wieder völlig verdrängt. Ja, 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 genau. Ja, ich finde auch, dass die das sehr, sehr gut macht und auch... das ist jetzt der falsche Spruch. Aber ich finde, sie hat was auf dem Kasten und sie geht echt nach vorne und die nimmt da auch kein Blatt vor den Mund und dann ist es doch wirklich wurscht, egal, ob die da irgendein Versprecher oder eine Wortneuschöpfung hat. Meine Güte. Also, das kann ja mal passieren, ne? Ja, nee, finde, das ist eine gute Frau. Ob ich die jetzt irgendwie, weil du das auch schon gesagt hast, im Kanzleramt sehen würde, weiß ich nicht.
Ohne weiteres.
Ja, also ich glaube eher, ich würde dann eher zu einem Habeck tendieren, wenn ich zwischen diesen beiden Personen so eine Tendenz rein aus dem Bauch raus sagen müsste, dann würde ich eher den Habeck dort sehen als die Annalena Baerbock. Also
die Annalena Baerbock ist direkt in die Aufgabe gewachsen, ist aber dabei sie selber geblieben.
Das stimmt.
Und Habeck, das habe ich ja eben gesagt, bei Habeck bin ich mir noch nicht sicher, ob er nicht so als Anwalt der Wirtschaft irgendwann verkommt.
Mm.
Also da finde ich, ist es noch offen.
Ich finde auch ein Habeck
auf Anhieb ist besser.
Ich finde beide, also ich finde Habeck und Baerbock beide verkörpern sowas ganz, ganz Menschliches, finde ich. Ne? Die sind,
ja.
Die kommen nicht so beide nicht unnahbar rüber. Und es schwingt auch immer so wirklich dieses Emotionale mit, das fehlt mir bei allen anderen Politikern so ein bisschen. Da gebe ich dir dann recht, wenn du sagst, der Scholz, ne, der
waren ja bis vor kurzem noch normale Leute, ne? Baerbock und Habeck.
Alle irgendwie doch, oder?
Habeck war ja so an der Umweltminister NRW oder Schleswig-Holstein, glaube ich.
Jetzt. Ja.
So, und jetzt kommt für mich der fähigste Minister der FDP, nämlich Marco Buschmann, Justizminister. Wenn ich sage fähig, dann meine ich nicht, dass ich mit ihm übereinstimme.
Ich habe fähigste verstanden.
Ne, fähig.
Fähig.
Okay. Dann meine ich nicht, dass ich mit ihm in Fakten oder in der Richtung übereinstimme, aber er hat einiges auf die Straße gebracht und ich glaube, er hat hier unseren Freund Lauterbach schon einige Male einfach an die Wand gedrückt in Entscheidungen, die Justiz- und Gesundheitsministerium betroffen haben, nämlich alles, was Corona angeht. Da hat sich zu 100% immer Marco Buschmann durchgesetzt. Ne? Wir hatten jetzt den Freedom Day letzte Woche. Den die FDP immer haben wollte und den Karl Lauterbach immer vehement abgelehnt hat. Aber wir hatten ihn, obwohl Karl Lauterbach jetzt als Minister sich dagegen hätte stemmen können. Aber offensichtlich hat sich Marco Buschmann durchgesetzt. Wir haben keinen Infektionsschutz, oder wir haben natürlich noch ein Infektionsschutzgesetz, aber nicht mehr in der alten Form. Also die Länder dürfen jetzt, wenn sie wollen, Hotspots ausrufen, hat aber noch kein Land gemacht, auch nicht das Saarland, obwohl nach wie vor im Saarland die Werte immer noch sehr, sehr hoch sind.
Mhm.
Aber de facto sind ja die Corona-Maßnahmen gefallen, bis auf einige, zum Beispiel Masken tragen im öffentlichen Nahverkehr oder im Personenverkehr, haben wir ja nichts mehr. Gibt keine Beschränkungen mehr, keine Teilnehmerbeschränkungen von Veranstaltungen. Bayern München hat, habe ich gesehen, in der Tagesschau zum ersten Mal wieder vor ausverkauftem Haus gespielt.
Wahnsinn.
Da wird man jetzt auch sehen, was man davon hat. Aber schauen wir. Ein Gutes hat er auch schon geschafft, der Marco Buschmann. Er hat den Paragraphen 219a abgeschafft, der es verboten hat, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Da wurde lange drüber diskutiert, debattiert, kontrovers. Man konnte die CDU nicht davon überzeugen, dass das eine gute Idee wäre, den abzuschaffen. Marco Buschmann hat das als eine seiner ersten Amtshandlungen einfach vom Tisch gefegt. Und das rechne ich ihm an. Das steht auf der Habenseite für mich bei ihm. Mir fällt auf, dass er immer sehr er ist immer sehr FDP, ne? Eigentlich sollte man als Minister ja parteiübergreifend sein, aber er ist immer sehr FDP, was man ihm vielleicht auch gar nicht vorwerfen kann, denn ich mag ja an Habeck, oder ich habe ja eben von Habeck gefordert, auch nicht zu vergessen, dass er Grüner ist und Annalena Baerbock dafür gelobt, dass sie es ist. Marco Buschmann ist immer sehr FDP. FDP ist nicht mein Geschmack und deshalb ist auch Marco Buschmann nicht mein Geschmack. Aber ich halte ihn für fähig. Mhm. Was ich hier für Drahtseilakte argumentativ hinlege.
Krass.
Weil, heute.
Ja, ich höre dir heute gern zu. Ich bin heute einfach mal ein bisschen leiser, weil mach du mal. Ja.
Ich mache direkt weiter,
ja, pass mal auf. Rein.
Jetzt habe ich hier den Faden verloren. Ach so, Hubertus Heil, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS. Eine Bank, würde ich sagen, fällt mir ein, wenn ich Hubertus Heil höre. Das ist übrigens der einzige Minister, Ministerinnen eingeschlossen, der sein Amt übernommen hat aus der Regierung Merkel. Hm. Der Arbeitsminister, Sozial- und Arbeitsminister. Und er hat auch direkt geliefert, hat nämlich für den 1.10., glaube ich, den Mindestlohn auf 12 Euro festgelegt. Und das war ja auch was, was mit der CDU nicht zu machen war. Kaum war man die CDU los, direkt Fakten geschaffen und finde ich gut. Was ja eine Steigerung um fast 2 Euro. Ich glaube, im Moment ist er bei 10 irgendwas, 10 niedrig.
Ja.
Und dann direkt auf 12.
Ja.
Das ist schon Hammer.
Ja, sehr, sehr gut.
Und wobei er da auch nicht politisch, glaube ich, viel in die Waagschale werfen musste, denn es steht so im Koalitionsvertrag. Mhm. Dass die Arbeit, weiß ich jetzt nicht, wie sehr er dann persönlich in der Aushandlung beteiligt war. Jedenfalls ist gut, dass er kommt, der Mindestlohn, finde ich. Und Hubertus Heil hat das sehr geräuschlos abgeliefert. Auch sehr geräuschlos. Christine Lambrecht, SPD, Bundesministerium der Verteidigung. Da hat man ja am Anfang der Legislaturperiode, heute vor 125 Tagen, gedacht, och, Verteidigungsministerium, da haben in der letzten Zeit nur so Krallemacher gesessen. Da war mal ein Karl Theodor zur Gutenberg? Karl Theodor zu Gutenberg. Da hatten wir eine Ursula von der Leyen, die erstmal Kitas ausstatten wollte. Die Uschi. Mhm. Dann hatten wir eine Annegret Kramp-Karrenbauer, die Aspirantin damals noch auf den nächsten Kanzlerposten. Ne? Mhm. Und da setzen wir jetzt mal eine hin, die soll ihre Arbeit machen und das Maul halten. Da hat man sich für die Christine Lambrecht entschieden. Mhm. Und dann kam die Ukraine-Krise. Und jetzt stellt man fest, oh, hier Olaf Scholz mit seiner Zeitenwende, ne, hätte er besser mal dran gedacht schon, als er den Posten der Verteidigungsministerin besetzt hat. Denn ich glaube, Christine Lambrecht hat ein Problem mit fehlende Autorität. Mhm, und auf mich wirkt die auch permanent überfordert.
Wirkt immer so ein bisschen verloren auch, ne?
Ja. Wenn es jetzt darum geht, wir müssen uns verteidigen können, aber Christine Lambrecht weiß gar nicht, wie viele von unseren Panzern überhaupt funktionieren. Mhm. Verteidigungspolitik und Bundeswehr und das alles, das sind Dinge, die mich selber nicht interessieren. Deshalb lese ich nie Zeitungsartikel über sowas. Ja. Und wenn, dann nur mal diagonal. Deshalb kann ich da keine Details liefern. Aber ich glaube, dass meine Beobachtung, dass sie überfordert wirkt, das deckt sich auch mit Kommentaren, die man so liest. Mhm. Kann da nur jetzt keine Details liefern. Next. Cem Özdemir. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm. Cem Özdemir hat die großen Fußstapfen von Frau Glöckner zu füllen.
Das wird ja wohl hoffentlich ein leichtes sein.
Das hat er bisher, glaube ich, gemacht, auch wenn ich persönlich gar nichts mitgekriegt habe von ihm.
Ich habe auch nichts mitgekriegt, aber ich habe auch Gott sei Dank nichts mehr von Julia Glöckner mitgekriegt.
Von der war irgendwann letztens noch was in der Presse. Ich weiß aber gar nicht mehr, was das war.
Katastrophe, die Frau. Also die fand ich ganz schlimm. Ganz, ganz gruselig.
Ja. Und Cem Özdemir, also ich habe auch keine Ahnung, was er fachlich abgeliefert hat bis jetzt. Ich habe auf die Schnelle nix gefunden. Okay. Und ich habe auch die ganze Zeit nix mitgekriegt. Was definitiv, also wenn er jetzt null abgeliefert hat, dann ist das eine deutliche Steigerung zu dem, was die Vorgängerin abgeliefert hat, was weit im negativen Bereich war.
Zu minus 10 von Julchen.
Mhm. Richtig. Insofern hatten wir da eine Steigerung.
Ja.
So, und jetzt kommt die Besonderheit. Wir haben seit gestern eine Vakanz im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also im Familienministerium. Anne Spiegel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Erwartbar, haben wir eben schon drüber gesprochen. Was hat sie bis jetzt geliefert? Nichts. Glaube ich. Also es ist, glaube ich, auch fachlich kein allzu großer Verlust.
Kann man nicht beurteilen.
Jedenfalls.
Weiß ich nicht. Kannst du nicht beurteilen. Was ist ja jetzt, wie gesagt, noch nicht so.
Ich kann es auch nicht beurteilen, ich mache es aber trotzdem.
Gott, dann beurteile nur das.
Ja. Ich klassifiziere das als kein großer Verlust. So, und nun. Bundesministerium für Gesundheit, BMG, Karl Lauterbach, in Klammern SPD.
Ja.
Sag, mach du mal die Einleitung.
Ich möchte Karl Lauterbach.
Du bist immer noch Karl Lauterbach. Du hast auch letztens noch Danke Karl irgendwo geschrieben.
Ich möchte Karl Lauterbach bitte gerne zum Trösten zu mir zum Kaffee einladen. Ich backe auch einen Möhrenkuchen oder so. Ich finde nach wie vor, das ist ein Top-Mann.
Hast du das Postillon-Ding gesehen?
Ja, klar.
Das habe ich auch überall geteilt. In der Besenkammer der FDP das war super gefunden. Witzig.
Also auf der einen Seite habe ich mich auch sehr darüber amüsiert. Auf der anderen Seite war ich sehr erleichtert, dass er sich entschuldigt hat. Und ich finde, das hat sehr viel Größe gezeigt. Das habe ich ja auch gepostet, glaube ich, getwittert, keine Ahnung.
Entschuldigt für seine Ankündigung, richtig, dass die Quarantänepflicht fallen wird, aber dann.
Aber nicht fürs medizinische Personal auch, ne? Fürs medizinische Personal, ja, egal. Auf jeden Fall, ich hatte noch eine Diskussion mit einem Kommentator und unter einem anderen Post von einem Bekannten von mir, der dann auch sowas geschrieben hat, naja, jemand, der in so einem Amt ist, der sollte doch auch rhetorisch so geschult sein, dass er sich solche Fehltritte nicht erlaubt. Ne? Aber wie gesagt, also ey, auf die alle prasselt momentan so viel ein. Versetz dich in die Lage. Klar sind die in Ämtern, die sehr, sehr wichtig sind und die auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert haben. Und es ist natürlich scheiße, wenn du mit solchen Aktionen das Vertrauen in die Politik halt irgendwie ankratzt oder ja beschädigst bei der Bevölkerung. Aber ey, wie oft haben sich Politiker für Fehltritte entschuldigt? Ich kann mich an nicht viele Sachen erinnern.
Ja, es gab schon, also das ist ein Stilmittel, das auch oft nach hinten losgeht. Also ich.
Ja, früher ging das noch viel, also vor keine Ahnung, wie vielen Jahren ging das gar nicht, glaube ich. Also ich meine, mittlerweile haben wir soziale Medien, die können das ganz schnell auf ihren Kanälen klarstellen. Als es noch irgendwie erstmal durch die Zeitung gehen musste oder so, ich weiß nicht, ob das damals da ging. Und ich meine auch zu wissen, das habe ich mal in irgendeinem Podcast gehört, da ging es auch um so eine Sache, aber auch schon ein paar Jahre her, dass das nicht zum guten Ton gehört hat, eine ganz lange Zeit, dass Politiker sich entschuldigen.
Ich habe aber auch nicht das Problem mit Karl Lauterbach, das ich habe, weil er jetzt einmal daneben gelegen hat.
Sondern
weil er offensichtlich kein guter Verhandler ist. Die Corona-Politik, also die Gesundheitspolitik der Bundesregierung ist ganz klar FDP geprägt und nicht geprägt von demjenigen, von dem man froh war, wegen seiner Fachkenntnis, den man, die man da sich ins Gesundheitsministerium geholt hat. Der hat da überhaupt gar nichts bisher seinen Stempel aufgedrückt. Mhm. Und das, was er gemacht hat, hat er oft auch noch schlecht gemacht. Ne? Mhm. Es gab einige Kommunikationspannen mit dem RKI, wo dann, also wo nicht klar ist natürlich, wer war da schuld. Ne? Die Schuld liegt wahrscheinlich immer irgendwo in der Mitte. Schuld trifft bestimmt auch das RKI, aber warum ist denn das vorher nie passiert? Also wenn im RKI nur Nulpen arbeiten, warum hat denn das mit dem Spahn immer gut geklappt? Und jetzt mit dem Lauterbach plötzlich nicht mehr. Mhm. Also ich schätze bei Karl Lauterbach die Führungsqualitäten und die Ministerqualitäten wesentlich geringer ein als seine Fachkompetenzen.
Leider.
Insofern, ja. Karl Lauterbach ist für mich die Enttäuschung des Kabinetts. Also der am wenigsten mit der von ihm selbst gelegten Messlatte, der es am wenigsten damit aufnehmen kann.
Mhm. Ja.
Ne, denn ist also die Fachkenntnis bringt nichts,
ja,
wenn du sie nicht auf die Straße kriegst, ja, und auch durchverhandeln kannst.
Das denke ich auch. Also da stimme ich dir auch zu, wo ich sage, der ist mit Sicherheit ein Top-Mediziner, ein Top-Fachmann in dem Gebiet. Hey, so ein Hybrid aus Spahn und Lauterbach wäre geil halt, ne? Aber, ja. Nee, hast ja, also recht.
Der Minister, die Ministerkompetenz von Spahn und die Fachkompetenz von Lauterbach. Wobei Spahn ja sich die Fachkompetenz immer geholt hat. Es gab ja gemeinsame Pressekonferenzen, ja, sogar, obwohl ja Karl Lauterbach noch nicht mal gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion war, hat trotzdem der Spahn immer den Lauterbach geholt, habe ich gesagt.
Also es ist auch so, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch schon vor der Corona-Krise, also ich war nie ein Spahn-Fan, jetzt das mal vorab, aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass der Spahn sich auch immer mal wieder wirklich die Meinungen der Leute aus der Medizinbranche auch angehört hat. Gab es verschiedene Ereignisse, wo ich sagen kann, okay, da hat er sich wirklich die Zeit auch genommen und hat gesagt, okay, ich höre mir das jetzt an, was die da vorzubringen haben. Ja.
Ich war vorher überhaupt kein Spahn-Freund, aber ich finde nach wie vor, das habe ich auch in der Zeit oft genug gesagt, dass Spahn das Schiff Deutschland ganz okay durch die Pandemie gefahren hat. Und das sieht man ja auch an den Zahlen. Ne? Deutschland ist ganz weit unten in betroffenen Zahlen.
Ja, willst du da den Spahn alleine irgendwie nennen? Also ich meine, das ist ja ein Produkt von vielen.
Du kannst halt keinen großen Ausfall in verantwortungsvoller Position haben. Mhm. Denn dann bist du halt nicht mehr gut.
Ja.
Und jetzt haben wir Lauterbach. Und Lauterbach ist für mich der Ausfall. Wenn man sich von Buschmann an die Wand verhandeln lässt, wenn es einen Freedom Day gibt, fernab jeglicher Vernunft.
Ja.
Natürlich darf es einen Freedom Day geben, aber den hätte es in 4 Wochen geben sollen, nach Ostern. Es hat von Anfang an jeder gesagt, nach Ostern ist gut. Und nach Ostern wird es auch gut sein. Mhm. Und was man jetzt durch dieses blödsinnige Vorziehen um ein paar Wochen, hat es viele Opfer gekostet.
Auf jeden Fall, ja.
So oder so, das wird man nie bis auf die letzte Zahl genau ausrechnen können und nachweisen können, aber es liegt nun mal auf der Hand.
Mhm.
Und das hat Karl Lauterbach nicht verhindern können.
Wir hatten ganz am Anfang des Jahres, weißt du, wo wir unseren Rückblick 2022 gemacht haben, haben wir da nicht so eine Scheißprognose abgegeben?
Da haben wir gesagt, Karl Lauterbach wird der erste Minister sein, der zurücktreten wird.
Mhm.
Das war jetzt verkehrt.
Stimmt, haben wir falsch gelegt. Der erste Minister.
Ah ja,
so,
das kann
also
immer noch sein.
Das, ja. Ich möchte ihm noch eine Chance geben. Und ich hoffe, dass er irgendwie noch das Ruder rumreißt. Ne?
Ich hoffe auch.
Als das jetzt da war mit seinem Rückrudern, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt haben wir in die Glaskugel geguckt. Und jetzt tritt das ein, was wir prophezeit haben. Und nächste Woche müssen wir darüber reden. Ich will weinen. So ging es mir. Das waren so meine ersten Gedanken. Ja. Nee, ich hoffe, dass er irgendwie, ich hoffe wirklich inständig, dass er gute Berater hat, die ihm sagen, so Karl, jetzt komm, jetzt setzen wir uns mal hier an den Tisch und dann erklären wir dir mal dieses Politik-Game hier.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Problem, dass der die entweder nicht hat und wenn er sie hat, dass er nicht auf die hört.
Och, ich glaube schon. Meinst du nicht, dass der kritikfähig ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das ein reflektierter Mensch ist. Guck, ich bin immer noch Karl-Fan. Ja.
Ja, ich hoffe, dass du recht hast. Hm, aber ich hoffe das auch.
Ich hoffe es auch. Naja.
So, jetzt haben wir wieder eine Nullnummer. Also, nee, Stand vor 2 Wochen war es eine Nullnummer. Ne? Mhm. Hatte die Schuhe von Herrn Scheuer zu füllen, die Fußabdrücke von Herrn Scheuer zu füllen als Verkehrsminister. Mhm. Und da wäre er mit null auch ein Riesenfortschritt gewesen. Aber ich finde, durch eine Aktion von jetzt am Wochenende, oder nee, es war letzte Woche, hat er sich auch ins Negative befördert. Ja. Rede ist von Volker Wissing, Klammer auf, FDP, Klammer zu, im Verkehrsministerium, der gesagt hat, man könne kein Tempolimit einführen, weil wir nicht genug Tempo-100-Schilder haben.
Ja.
Ich habe ein paar geile Memes gesehen, auf Twitter war es, glaube ich, wo dann so nebendran gehalten wurde die Wahlkampfplakate in den Bundesländern, wo gerade Wahlkampf ist. Ne? Da fehlt es ja nicht dran. Und ich glaube, zur Not hätte man auch noch ein paar Schilder machen können.
Jetzt mal ohne Scheiß, jeder weiß, dass in der Stadt 50 km/h ist oder innerorts. Oh. Jeder weiß, dass, keine Ahnung, in Wohngebieten 30 km/h, stehen da überall Schilder? Nö. Also. Kann man einfach mal machen.
Steht, ne?
Kann man einfach mal machen. Ja.
Genau, ist ja, man kann auch noch einmal 100 auf die Straße pinseln.
Auch
nach
das,
jeder,
genau.
Nach jeder Auffahrt, ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ist jetzt kein Riesending. Ist ein ganz, ganz blödes Argument. Ganz dumm.
Nee, es ist kein Argument.
Ja,
ne?
es ist kein Argument.
Und genau. Offenbar hat er auch keine Argumente, sonst hätte er das nicht gebracht. Denn das, glaube ich, muss man wissen als Minister, dass einem das um die Ohren fliegt.
Ey, da fragst du dich echt, das sind doch gebildete Menschen, oder? Was denken die, wenn die morgens aufstehen, ne? Wenn die morgens aufstehen, gehen die dann dahin und sagen, so, und jetzt erzähle ich mal hier der Bevölkerung, wir haben zu wenig Schilder? Hä? Was denken die sich morgens, wenn die ihr Brötchen schmieren, bevor sie da dann in
Der eine FDPler, den ich sehr gut kenne von Facebook, der ist ja Anwalt und der argumentiert auch immer so wie ein Anwalt.
Ja.
Da wird halt ganz klar geguckt, was ist Pro, was ist Contra. Contra blende ich aus und ich nehme mir das beste Pro-Argument und reite darauf rum.
Das ist
also wie es mir in Kram passt.
Das ist so diese wie sagst du immer, diese
diese
Shit, wo du mich immer mit hinschleppen willst. Wo ich immer sage, das ist nicht mein Ding. Sag mal, jetzt weißt du warum.
Debattierclub.
Zum Debattierclub, genau. Das ist so ein Debattierclub-Gehabe. So dieses, ich will aber gewinnen mit meinem Argument. Bullshit.
Ja, genau.
Was soll
genau.
das? Meinen die wirklich, jetzt mal ernsthaft, mich macht sowas echt wütend. Meinen die wirklich, die Bevölkerung ist so dumm und kauft das denen ab? Sowas macht mich ganz wütend.
Das ist das Problem bei diesen Sparten, oder nicht das Problem, das ist ganz offensichtlich so bei diesen Spartenparteien, die gucken eben in erster Linie mal auf die eigene Wählerschaft.
Ja.
So, die eigene Wählerschaft will natürlich kein Tempolimit. Nee. Die wollen ja die SUVs ausfahren. So.
Ja.
Und was die genau argumentativ bringen, ist, glaube ich, der Wählerschaft auch egal. Hauptsache im Ergebnis ist der Verkehrsminister gegen die Einführung eines Tempolimits.
Na gut, dann
das ist die Hauptsache.
Da hat er mal kräftig ins Klo gegriffen, finde ich. Also, ne?
Ja. Und das Gute, ne, jetzt für Leute, die mit einem Tempolimit sympathisieren, damit hat er eben auch seine Position da ein bisschen wackeliger aufgestellt. Und möglicherweise uns einem Tempolimit ein bisschen näher gebracht.
Mhm.
Was wir, glaube ich, beide begrüßen würden.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn sie nicht genug 100er Schilder hätten, vielleicht könnten sie noch ein paar 80er oder 90er aufstellen. Könnte man sich vielleicht erstmal so
das
behelfen.
Das ist überhaupt die Idee.
Weiß ich nicht.
Dr. Gauss, oh, Verkehrsminister. Ja.
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass wir eine Ministerin für nukleare Sicherheit haben.
Gut zu wissen.
Bevor ich das, die Liste ist übrigens Copy-Paste von Wikipedia, wenn die Reihenfolge interessiert. Steffi Lemke, Bündnis 90 Die Grünen. Steffi Lemke hat direkt auf sich aufmerksam gemacht. Sie war vorher, glaube ich, Ministerin in NRW, meine ich, Umweltministerin. Und als sie dann in die Bundesregierung eingetreten ist, hat sie aufmerksam gemacht von sich, dass sie die Autobahnblockaden durch Umweltschützer befürwortet hat. Man hat da, glaube ich, was war da, IAA oder irgendwas, und hat man sich von Autobahnbrücken abgeseilt als Protest gegen Klimaschutz und nicht als Protest gegen Klima, als Protest für Klimaschutz. Und dass so eine Automesse ja ein falsches Zeichen ist, vor allem wenn sie wegen Corona eigentlich ja eh nicht machbar ist. Aber dann hat man das trotzdem noch mit aller Gewalt durchziehen wollen und so. Und Steffi Lemke hat sympathisiert mit diesen Autobahnblockierern, obwohl sie natürlich ein erhebliches Sicherheitsrisiko dargestellt haben. Und das wurde ihr sehr negativ ausgelegt.
Gab es auch und, ordentlich Beef, ne? Ich kann mich erinnern.
Und das ist aber auch gerade schon alles, was mir zu Steffi Lemke einfällt. Denn als Umweltministerin habe ich sie auch noch nicht so wahrgenommen. Also so was jetzt zum Thema Klimaschutz zu machen ist, hätte man sich ja von einer Umweltministerin, hätte man sich ja ein paar Ideen erwartet, aber da kam noch gar nichts, ne? Und da gucken halt die Leute aber auch auf die zwei Großen, also vor allem dann auf Habeck, ne?
Ja, klar.
Der ja Energie noch in seinem Ministerium drin hat. Da geht es ja drum. Weiter geht's. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF, Bettina Stark-Watzinger, FDP. Kann ich nichts Gutes und nichts Schlechtes dazu sagen, bisher.
Doch, ich habe mich wegen einer Sache über sie aufgeregt. Wie war das denn? Da ging es um, was war das mit den Schulen? Wo, da habe ich sie auch persönlich verlinkt, weil ich da super wütend war. Was war das nochmal? Ich müsste in meinen Tweets gucken. Es ging wahrscheinlich irgendwas mit der Maskenpflicht und nee, Präsenzunterricht, genau, um den Präsenzunterricht. Da hat sie irgendeine Scheiße getwittert, die ich ganz schlimm fand und ja. Ja.
Ja, aber hat sie eh nicht viel zu sagen.
Aber das Ding ist, ja, wie kannst du da, ich glaube, sie ist ja auch Mutter irgendwie von mehreren Kindern. Und selbst wenn sie nur Mutter von einem Kind wäre, wäre es auch schon schlimm genug. Ja, irgendwas, um irgendwas ging es da. Ja, es ging da einfach um dieses Durchseuchungsthema in den Schulen. Also niemand, der mir irgendwie sympathisch in Erinnerung ist aus den letzten 122 Tagen.
Letzten 100 Jahren.
100 Tagen. Ja, genau.
Ja, also das ist ja so ein, weiß ich nicht, also ich kenne das, dieses Ministerium vor allem als, als Förderministerium, das vergibt so Förderstipendien.
Meinst du Erasmus und so Kram oder willst du jetzt keinen Namen nennen?
Exist-Projekte heißen die. Wo du, also Existenzgründungsdinger sind das, da kenne ich mich so ein bisschen aus. Das kommt von denen und aber was schulische Bildung angeht, was da verbockt wird, das wird in erster Linie in den Ländern
verbockt, klar, natürlich.
Haben wir ja auch. Also über die saarländische Bildungsministerin, ja, da könnte ich mehr Negatives bringen.
Ja, natürlich wird das in den Ländern
über
verbockt.
Die bisherige.
Aber ich meine, es war da irgendwas. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich reiche es nach in der nächsten Folge gerne.
Sehr gerne.
Ja.
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ. Svenja Schulze. Auch nichts Positives, nichts Negatives. Das ist aber immer so bei Entwicklungshilfeministern. Das sind ja so Minister, die glaube ich, die könnte man auch Scheckübergabeminister nennen. Ich glaube, die einzige Amtsaufgabe, die die haben, ist, mit einem Scheck in der Hand irgendwo hinzufahren und den irgendjemand zu überreichen. Ich glaube, da kann man auch nicht so viel verkehrt machen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mal ein Entwicklungshilfeminister oder eine Entwicklungshilfeministerin gegeben hat, die wegen irgendwas Fachlichem in der Kritik gestanden hat. Es gab da immer welche, die wollten sich ein bisschen profilieren. Der, wie hieß er, Manfred Schmidt, CSU, der hat auch gerne mal sich eingemischt. Hieß der so, weiß ich nicht mehr. Aber von Svenja Schulze kann man das, glaube ich, nicht behaupten. Es gibt ein neues Ministerium, das gab es vorher nicht. Das ist das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Olaf Scholz ist ja, seine größte Glanzleistung war ja, dass er es in Hamburg geschafft hat, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und ich denke, dass das daher kam, dass man gleich ein ganzes Ministerium dafür einrichten wollte. Es ist, ich habe hier geschrieben, Mammutaufgabe im neuen Ministerium. Also die Clara Geiwitz ist das. Das war, glaube ich, die zusammen mit Olaf Scholz für den SPD-Parteivorsitz kandidiert hat. Sie hat eine Riesenaufgabe vor sich, von der keiner weiß, wie sie geht. Und sie hat auch folglich bisher noch keine Ergebnisse abgeliefert. Also, dass die Mieten in Berlin gesunken sind, das wäre mir neu. Geht aber auch in so kurzer Zeit nicht. Also da muss man wahrscheinlich erst nach 1000 Tagen mal gucken, was sie sich geliefert hat. Und last but not least, Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, also engster Vertrauter von Olaf Scholz, ist Wolfgang Schmidt aus der SPD. Und das sind auch, die Kanzleramtsminister sind auch Minister, die ja in keine Talkshows gehen und eher nach innen arbeiten, wenig nach außen, die zum Beispiel ja auch Chefs der Geheimdienste sind. Und von denen hört man in der Regel sehr wenig, wenn es nicht gerade Peter Altmaier ist, der den Job hat. Obwohl selbst von Peter Altmaier hat man in der Zeit, in der er Bundeskanzleramtschef war, sehr wenig gehört. Deshalb kann ich da auch nichts Positives oder nichts Negatives sagen. Das war mal ein Rundumschlag, der sehr ausführlich geworden ist, wenn ich so auf die Uhr gucke.
Ja.
Aber hättest du mich ja auch mal unterbrechen können.
Hätte ich gemacht, wenn mir danach gewesen wäre.
Ja. So, und wir wagen noch einen Blick in die Opposition und haben da gleich einen Social-Media-Tipp mitgebracht. Nämlich, wir gehen zur linken Politikerin Anke Domscheit-Berg, die einen Tweet zur gescheiterten Impfpflicht gebracht hat. Ich weiß gar nicht wann, im Laufe der letzten Woche war es, glaube ich. Sie hat einen sehr langen Thread verfasst mit über 20 Tweets auf jeden Fall. Und hat dort versucht, und es ist ihr auch sehr gut gelungen, wie ich finde, versucht aufzuzeigen, wie dieses Desaster zustande gekommen ist. Also nochmal zur Erinnerung, es standen 4 Anträge zur Impfpflicht zur Abstimmung diese Woche im Bundestag. Einmal die Impfpflicht ab 60, einmal, also das war der Antrag, auf den sich große Teile der Ampelkoalition geeinigt hatten. Das war ein Zusammenschluss der Anträge Impfpflicht ab 18 und Impfpflicht ab 70 oder so, also nur für die Vulnerablen. Die haben sich zusammengetan, haben gesagt, komm, damit wir wenigstens irgendwas kriegen, dann machen wir es ab 60. Ist aber auch abgelehnt worden. Ebenso der Antrag der CDU. Die CDU hat als Fraktion einen Antrag eingebracht, einer vorbereitenden Impfpflicht. Da hat drin gestanden, oh, wir gucken mal, wie es im Herbst ist. Und dann vielleicht bringen wir dann eine Impfpflicht, wenn es zu spät ist. Klammer zu. Hat auch keine Mehrheit gekriegt. Und es gab zwei Anträge, die die Impfpflicht ablehnten, nämlich einer von Wolfgang Kubicki und Kollegen aus der FDP und einer aus der AfD. So, und die sind, alle Anträge sind abgelehnt worden. Kein Antrag hat es geschafft, eine Mehrheit zu kriegen. Ich habe da mal reingeguckt. Es gab tatsächlich, es muss mindestens 50 Parlamentarier gegeben haben, die da waren an dem Tag, die abgestimmt haben und keinem der Anträge zugestimmt haben. Das heißt, es hat mindestens 50 Mitglieder des Deutschen Bundestags gegeben, die nicht für eine Impfpflicht sind, nicht dafür sind, eine Impfpflicht vorzubereiten, aber auch nicht dafür sind, eine Impfpflicht abzulehnen. Ja, für was sind die denn? Und da zu diesen zählt unser geschätzter Justizminister Marco Buschmann. Und zu diesen zählt, glaube ich, da bin ich mir nicht 100% sicher, bei dem habe ich es nicht nachgeguckt. Bei Buschmann habe ich wirklich nachgeguckt, er hat bei allen vier Anträgen mit Nein gestimmt. Ich glaube, so hat auch Christian Lindner zum Beispiel abgestimmt. Und das geht nicht. Das ist für mich beschämend. Und wie es so kommen konnte, das hat Anke Domscheit-Berg versucht, in diesem Thread zu beschreiben. Und er hat mir Augen geöffnet. Der hat das für mich nachvollziehbar gemacht, dieser Thread. Da steht nämlich drin, dass da bewusst oder dass da bewusst versucht wird zu manipulieren, indem irgendwelche Kräfte, wer das ist, beschreibt sie nicht, aber Gegner der Impfpflicht haben Massenkommunikationsaktionen, also Massen-E-Mails, mit Pseudofakten auf die Politiker losgelassen, PolitikerInnen, also Mitglieder des Deutschen Bundestags, die kriegen dann am Tag so viele E-Mails, in denen drin steht, du musst gegen die Impfpflicht sein, weil da passiert auch viel mit Morddrohungen und mit, wir wissen, wo dein Auto steht und sowas. Aber das zählt sie hier noch nicht mal. Sie zählt jetzt nur diese ernst gemeinten, vermeintlich ernst gemeinten E-Mails, die in denen vermeintliche Fakten drinstehen, was aber oft nur Pseudofakten sind. So, und dann liest man als fachfremde PolitikerIn, die keine Zeit hat, sich da in alles genau reinzulesen und die auch oft die Kompetenz gar nicht so genau hat und auch hier und da vielleicht rhetorisch nicht genug geschult ist oder medial nicht genug geschult ist, dann liest man diese E-Mails und denkt, ja, eigentlich stimmt das ja, was da drin steht. Ne? Und vor allem, wenn es dann um solche Abstimmungen geht, die nicht mit Fraktionszwang durchgeführt werden, sondern wo man dem eigenen Gewissen unterworfen ist, dann hat das Auswirkungen, dann kostet das Stimmen. So, und das ist es. Also einmal Massenkommunikationsmittel, die bewusst eingesetzt werden, einmal fachfremde PolitikerInnen, die damit nicht umgehen können und daraus falsche Schlüsse ziehen, aber auch, und das ist jetzt der Punkt, weil es kein Gegengewicht gibt, weil es keine Impfbefürworter gibt und weil es keine Vertreter der Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft gibt, die dieselben Mittel anwenden. Du und ich, Tine, wir könnten auch Massen-E-Mails schreiben. Wir könnten, die E-Mail-Adressen sind öffentlich, wir könnten alle Bundestagsabgeordneten anschreiben und denen genau erläutern, warum wir dafür sind, dass es eine Impfpflicht geben muss. Mhm. Diese Massen-E-Mails hat es aber nicht gegeben.
Ja.
Die kamen nur von der anderen Seite.
Mhm.
Und deshalb ist, also ich bin überzeugt davon, dass das wirklich einen Ausschlag gegeben hat, ja, möglicherweise einen entscheidenden Ausschlag gegeben hat, dass die Impfpflicht abgelehnt wurde.
Mit Sicherheit ein großer Faktor, ja.
Wenn man sich anguckt, wie die demografische Verteilung ist, es gibt nur in der AfD und in der FDP eine Mehr, also unter Anhängern der Parteien AfD und FDP, eine Mehrheit der Impfgegner. In allen anderen Parteien sind die überwiegende Anzahl der Parteianhänger Befürworter der Impfpflicht.
Hm.
Aber trotzdem haben wir jetzt keine Impfpflicht und wir werden auch keine mehr kriegen. Es ist genau das eingetreten, was wir auch irgendwann über den Winter mal gesagt haben. Corona spielt keine so große Rolle mehr zu dem Zeitpunkt, wo drüber abgestimmt wird. Und dann ist der Druck auch nicht mehr da. Im Gegenteil, wie Frau Domscheit-Berg jetzt getwittert hat, kam der Druck von der anderen Seite.
Hm.
Und das war schlecht.
Ja.
So, jetzt habe ich aber echt genug gelabert mal für die nächste Zeit. Jetzt bist du mal dran. Wer wird denn so Königin von Deutschland
der Woche? Ich übernehme mal die Krönung dann für dich, dass du jetzt mal ein bisschen durchatmen kannst. Wir haben beschlossen zu krönen den Think Tank vom Social Media Team der Deutschen Bahn. Der eine oder die andere wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Mario Barth, der Comedian oder möchte gern Comedian, wie ich das nennen würde, aus dem ICE auf dem Weg nach Frankfurt rausgeworfen wurde. Und ja, er hat das dann ganz groß auf Twitter verbreitet, auch ganz stolz, dass er das gefilmt hat und dieses Video auf YouTube.
Facebook, also jetzt unterbreche ich sogar noch, obwohl ich eigentlich gar nichts mehr sagen.
Sag mal, ist das Falsches gesagt?
Mickey Beisenherz hat sehr darauf bestanden, dass das auf Facebook war, wo Mario Barth hat das ja live gestreamt bei Facebook.
Ja, aber dann,
und so ist es, ja, aber es ist offensichtlich auch rausgekommen.
Ja, aber er hat es selbst, also in seinem Tweet hat er geschrieben, das volle Video ist auf YouTube. Ne? Also in voller Länge. Fand er total cool. Das Social Media Team der Deutschen Bahn hat darauf geantwortet. Und das ist ja so ein billiger Humor eigentlich, ne? Also, ich fand's lustig. Antwort der Deutschen Bahn auf Twitter war dann Maskenpflicht in unseren Zügen. Kennste? Ich fand den Typen so schlecht. Fand den noch nie witzig. Also, das ist so ein Kriterium, wo ich sage, da trennt sich die Spreu von Weizen, wenn mir jemand sagt, ich war bei Mario Barth, es war so geil. Da ist, bei mir geht da ein kleines Stückchen im Herzen kaputt für diese Person.
Sowas diskutiere ich gar nicht.
Ja, ich diskutiere das also, auch nicht, aber du kriegst es ja manchmal so gesagt. So, weißt du?
Ich habe schon diskutiert über seine Steuerverschwender-Show, die er da.
Ja, was hat er da? Ich gucke ja keinen Fernsehen, sag mal.
Er deckt irgendwie Steuerskandale auf in einer Late Night, nicht Late Night, in so einer abendfüllenden Show bei irgendwo Privatfernsehen.
Wieso? Hä?
Ja, weiß ich nicht. Dann wird irgendeine Brücke nicht saniert und muss nachher abgerissen werden und dann sagt Mario Barth, guck mal, das hat so viel gekostet.
Investigativ unterwegs.
Ne? Also hier. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Na gut, für mich ist es.
Und da kann man ja nichts dagegen sagen, ne?
Nee, ich kann auch nichts dafür sagen, weil ich hab's nie gesehen. Und ich hab den Typ.
Ich hab's auch nie gesehen.
Fand den Typ schon immer völlig Banane. Also super unlustig. Extrem Billo-Humor, also wirklich unterste Schublade. Und wer mir erzählt, er war bei Mario Barth, sorry, also dann ist da. Man muss dann leider akzeptieren, dass man in meinem Ansehen ein wenig sinkt. Sag mal so, ja. Ja, ja, genau.
Kann ich nachvollziehen.
Finde ich ganz schlimm. Also das ist, ja, das ist, nee, ich hole jetzt nicht nur weiter aus und vergleiche mit Bands oder so. Helene Fischer. Nein, nee, Mario Barth ist noch eine Nummer schlimmer. Also Mario Barth finde ich Katastrophe.
Ja, also ich lustig gefunden habe ich ihn noch nie. Mhm. Als dann dieses Mann-Frau-Gedöns dann losging, fand ich ihn sogar problematisch.
Stimmt, ja.
Ne,
ja.
Also mindestens zu konservativ.
Mhm, stimmt.
Der steht einer Gesellschaft nicht, ein solcher Comedian. Und dass dann noch Leute hinrennen in Scharen und lachen darüber. Ja. Aber ja, dann soll er halt, wenn man damit Geld verdienen kann, dann soll er es machen. Hm. Ich glaube nicht, dass er vielen Leuten damit wehgetan hat. So, und jetzt haben wir ja so ein bisschen diskutiert, ob das KönigInnen von Deutschland würdig ist, was die Bahn da gemacht hat. Du hast das ja extra gesagt, dass wir zu KönigInnen gekürt haben, das Social Media Team der Bahn.
Richtig.
Denn die finde ich immer gut. Da gab es auch in letzter Zeit schon öfter so Dinge mit Bahn rauswürfen, die dann immer so furztrocken kommentiert wurden. Mhm. Ne? Egal, was das jetzt für Celebrities waren. Ich habe es noch mal versucht rauszufinden. Ich komme natürlich nicht mehr drauf, was da in letzter Zeit war. Aber ich habe mich schon öfter über die köstlich amüsiert und muss denen immer recht geben. Ne? Und dann auch mit so Geschichten wie, ja, bei uns werden die Preise nicht teuer, wir fahren mit Ökostrom. Mhm.
Ja, stimmt, war auch was.
Das kam ja auch aus dieser Richtung. Mhm. Also ich finde, das Social Media Team der Bahn schafft es immer sehr gut, sich in Debatten einzumischen, Position zu beziehen und damit positiv aufzufallen, mir jedenfalls. Mhm. Und wenn ich das sagen darf, das ist auch meine Social Media Strategie für meine Firma. Das ist mir aufgefallen. Es ist immer besser, wenn du eine dicke Lippe riskierst. Also wenn du irgendeine Aussage triffst, egal ob du irgendjemand damit vor den Kopf stoßen könntest, der nämlich andere Auffassung ist, dann ist das immer noch besser, wie wenn du so Wischiwaschi machst.
Ja.
Wischiwaschi geht immer in die Hose und nichts sagen ist dann auch immer noch schlechter, als wenn du deine Meinung sagst, dich damit authentisch machst und auch wenn du eben Leute verärgerst damit. Aber die Verärgerten, die erkennen teilweise dann auch zumindest an, dass du ehrlich warst.
Mhm. Wohl wahr. Na,
und natürlich soll keiner persönlich angegangen werden, aber was willst du machen, wenn Mario Barth aus dem Zug geschmissen wird? Und also wenn das stimmt, was Micky Beisenherz gesagt hat, dann ist der nur deshalb rausgeschmissen worden, weil er ja gestreamt hat bei Facebook. Mhm. Und der Schaffner hat das gesehen und hat gesehen, hier fährt ja einer bei mir im Zug mit und der hat die ganze Zeit gar keine Maske an, der hat dann rausgeschmissen.
Ich glaube, es war anders. Also es war so, dass er tatsächlich erstmal keine Maske anhatte. Der Schaffner hat ihn dann darauf hingewiesen, dass er Maske anziehen muss. Daraufhin gab es dann wohl ein bisschen Ärger und es kam tatsächlich die Polizei ins Abteil gelaufen und dann hat er weiter gefilmt und wurde aufgefordert, den Film zu stoppen. Woraufhin er dann aber gesagt hat, dann drehe ich die Kamera nur auf mich. Und dann gab es da irgendwie wohl, selbstverstanden, so ein Wortgefecht. Und dann, ob das Bundesgrenzschutz war, da keine Ahnung, was da im Zug dann an Polizeibeamten da reinkommt. Die haben dann gesagt, sie steigen dann jetzt aus. Also es war wohl eine längere Diskussion. Der ist also nicht sofort rausgeflogen, sondern es war eine längere Diskussion. Ja.
Mhm.
Genau. Aber ist ja auch
so. Wurscht. Das ist die Kritik auch, die ich da habe. Da hat man dem natürlich eine Bühne geboten, ne?
Ja.
Man hätte ihn auf seine Maskentragepflicht hinweisen können und dann hätte er die tragen sollen und dann wäre es gut gewesen. Er hätte keiner was davon mitgekriegt.
Mhm. Ja, ja.
So hat er natürlich seine Anhängerschar auch wieder hinter sich versammelt. Und die können alle wieder sagen, guck mal das System, wie das so schlecht zu uns ist.
Ja. Ich habe noch einen schönen Tweet gesehen, da hat einer getwittert, Mario Barth kündigt seine neue Tour an mit folgenden Gästen. Nena, Xavier Naidoo, Attila Hildmann und so weiter und so fort. Fand ich auch ganz gut.
Ja.
Ja, ist leider so.
Ja, Wutbürger Nummer 1 hat Micky Beisenherz.
Krass.
Jetzt habe ich mal einen Podcast wieder gehört, nach langer, langer Zeit. Und jetzt muss ich mich natürlich tausend auf diesen einen Podcast beziehen.
Ja, gut.
Wie arm ich
da
bin.
Da hat der Micky Beisenherz wahrscheinlich gut abgeliefert.
Ja, hat er. Macht er immer.
Ja.
Du, Tine.
Ja, du.
Weißt du eigentlich, woher das Wort Malaria stammt?
Ich weiß das. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht wusstest vorher.
Nee, ich weiß es, weil ich es gelesen habe schon.
Pass auf.
Sonst weiß
ich wusste es aber auch nicht vorher. Ich habe es gefunden, es war ein Zufall. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, logisch. Also, pass auf. Und zwar war man ja schon immer bemüht, auch im Mittelalter irgendwie ja in der Gesundheitspolitik auch aktiv zu sein und das effektiv zu gestalten. Und da gab es damals Diskussionen darum, wie es auch wahrscheinlich heute immer noch ist, wie man solche Infektionskrankheiten eindämmt. Und dann gab es damals die sogenannten Kontagionisten und die Antikontagionisten. Um das Wort jetzt zu erklären, diese Kontagionisten waren die, die geglaubt haben, dass Ansteckungen von Mensch zu Mensch stattfinden. Und die haben dann auch gesagt, so wie wir das heute halt auch jetzt in der Pandemie haben, wenn wir diese Menschen in Quarantäne stecken und die voneinander isolieren, dann können wir die Ausbreitung einer Infektion ein bisschen eindämmen. So, die Antikontagionisten, die haben die Theorie vertreten, dass man sich über verschmutzte Luft oder so Fäulnisgerüche anstecken kann. Und da kommt das Wort Malaria nämlich her. Das ist nämlich zusammengesetzt, jetzt pass auf, es ist eigentlich super easy. Komisch, dass man es nicht gewusst hat. Es setzt sich zusammen aus Mal und Aria, also schlechte Luft. So, genau. Und diese Anhänger, die konnten sich aber zum Beispiel auch nicht erklären, wie Cholera vom indischen Subkontinent nach Europa gelangt war. Vor allen Dingen konnte man es jetzt auch nicht mehr erklären mit dieser Theorie, dass das die schlechte Luft ist, weil gerade im Winter sind wohl die Zahlen an Choleraerkrankten hochgegangen und im Winter hat man ja bekanntlichermaßen weniger schlechte, sondern mehr klare Luft und ja, also das konnte dann da wohl irgendwie so ein bisschen vielleicht widerlegt werden. Aber da kommt der Name Malaria vor, zum Klugscheißen auf der nächsten Party.
Und es ist natürlich nicht so, dass Malaria durch schlechte Luft übertragen wird, ne?
Ja.
Also nach allem, was ich weiß, jedenfalls.
Sehr gut.
Schwarz.
So ist es. Ja. Sehr, sehr gut, dass du sehr viel darüber geredet hast, dass wir über alles geredet haben. Ja.
Ja, echt, ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal werde ich mich im Hintergrund halten. Ja, und dann haben wir es für heute, oder war noch was?
So, um jetzt einen ganz kleinen Ausgleich noch zu bringen zu der Redezeit. Ich habe noch was Cooles gefunden. Und zwar haben WissenschaftlerInnen der Washington State University oder die arbeiten momentan an einem Computerchip aus Honig, weil der soll der Schlüssel zu umweltfreundlichem neuromorphen Computing sein. Und
ach so.
Ja, pass auf, ich erkläre das. Neuromorphes Computing ist im Vergleich zu einer künstlichen Intelligenz ein Computing, das ähnlich abläuft, wie ein Gehirn funktioniert, ne? Also eine künstliche Intelligenz, so eine AI, die hat ja eigentlich nur immer so eine spezielle Aufgabe, ne? Und das neuromorphe Computing, das ist der Gehirnleistung quasi nachempfunden. Also ganz, ganz viele Neuronen, die im Gehirn andere Bereiche stimulieren. Also sind sehr viel, viel komplexer.
Ja, Neuronen sind ja so baumförmig aufgebaut, ne? Nicht immer nur ein Strang, sondern ganz, ganz viele Verästelungen und Verzweigungen.
Jein, das erkläre ich dir dann einmal.
Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.